Hallo, willkommen, bienvenue zur Startnummer 51 aus Rand Berlin bei herbstlichen 19 Grad. Wie ist das Wetter bei euch?
Also bei mir sind es eher noch so 25 Grad und
also auch frisch.
Sehr frisch, ja. Gab auch schon die Heizung angeschaltet wieder.
Ja, hier ähnlich.
Auch 25 Grad?
Nee, ja. So kalt, ähnlich wie in Rand Berlin.
Ja, ist furchtbar.
Schweinekälte hier, das mögen wir nicht.
Scheiß.
Ja, krasses Ding. Ey, wir haben heute einen Gast, Leute.
Ja, und ich bin wirklich froh, weil ich habe die Charts gesehen. Alter Vater, ich bin so froh, dass wir heute kein Ohrenbluten machen müssen. Meine Güte.
Wer ist denn da drin? Erzähl mal.
Ich glaube, das ist dreimal Deutschrap.
Ui. Na, sehr schön, ja.
Ja, das ist total toll, ja. Nee, und dann also nicht nur deswegen, aber das ist auf jeden Fall, das hat mir sehr gute Laune gemacht. Und ja, wir haben Axel Ermes nachher als Gast. Wahnsinn. Ja, wenn das alles klappt.
Ja.
Wie war denn eure Woche? War irgendwas Schönes oder irgendwas nicht so Schönes?
Doch,
irgendwas Trauriges? Irgendwas Lustiges?
Ich war gestern proben bei Norman. Wir haben für die Akustikprobe ein bisschen geübt. Also das war jetzt nicht so traurig. Ja, die Songs sind ja teilweise schon traurig und so, aber Probe hat Spaß gemacht.
Schön, ja.
Kaffee und Sushi dann auf dem Balkon gemeinsam eingenommen.
Mm, ja, das ist doch nicht schlecht, ja. Das klingt doch nach einem super Plan.
Deswegen, nur deswegen gehe ich ja mal zu Norman proben. Da gibt es immer echt leckeres Essen, wenn man da zur Probe kommt.
Dann müssen wir mal eine mit Schlagzeug machen, eine Probe, oder? Ja. Ganz dringend, glaube ich. Kannst du Norman schon mal sagen.
Verlegen wir die nächsten Proben von Leipzig nach Berlin.
Scheiß drauf. Norman, falls du zuhörst, tut mir leid.
Herzlich verquatscht.
Ja.
Wie weit bist du, Jeans, mit so Proben und dem ganzen Gerödel?
Also ich war halt auf jeden Fall schon mal im Studio mit der Playlist und habe dann aber mitgekriegt, dass ich alles, diese ganzen Dateien, die Norman so schön für uns vorbereitet hat, natürlich zu Hause auf dem Stick vergessen habe. Und naja, wird schon. Aber da habe ich erstmal die nicht-akustischen Songs nochmal geübt. Schadet ja auch nicht.
Das schadet auch nichts, ja.
Morgen starte ich dann den neuen Versuch, ist ja noch ein bisschen Zeit. Mhm. Ja, hat ja das letzte Mal geklappt, wisst ihr, von daher bin ich ein ganz guter Dinge.
In der Vorbereitungsphase. In der Vorbereitungsphase hatte ich ja wieder so einen kleinen Denk-Fauxpas. Ich habe ja gesessen und denke, oh Alter, mir tun die Finger weh vom Üben. So viele Songs. Und irgendwann kam ich dann drauf, ich muss ja vielleicht ja nicht alle Songs, die vorrätig sind, immer üben. Ich kann ja auch einfach nur die üben, die für die Setlist vorgesehen sind. Dann
stimmt.
Dann das ging's.
Natürlich.
Ja, aber jetzt bin ich wieder vorbereitet. Ich habe jetzt alle 85 Songs mal gespielt und
super, das heißt, du könntest alle spielen. Großartig.
Ich spiele alle.
Genau. Von Dreadful Shadows auch gleich noch mit. Einfach,
ja, alle. Ich fange 13.30 Uhr am 3. fange ich an und ihr stoßt dann so gegen 17 Uhr dazu, würde ich sagen.
Genau. Sehr gute Idee. Genau, und während wir dann schon wieder zurück in Berlin sind, bist du da immer noch.
Bin ich bei den Zugaben dann.
Schön.
Ja, Jeans.
Ja.
Friede, du musst ja erzählen, wie deine Woche war.
Ja, Friede, erzähl.
Ja, nee, ich habe auch schon so ein bisschen alles Mögliche vorbereitet und so. Und also läuft.
schon mal T-Shirts zusammengelegt und so.
Ja, genau.
Ja. Da muss auch sein. Ja.
Schon mal so eher mental vorbereitet. Aber ich habe mir schon meine ganzen Spickzettel gemacht und so weiter. Alles, das ist ja auch wichtig. Das ist ja für mich eigentlich fast am wichtigsten. Und geht dann schon mal ganz gut.
Ja, wir haben ja auch noch zwei Proben, ne? Dürfen wir nicht vergessen.
Ja, genau.
Ganz entspannt.
Genau. Man soll es ja auch nicht totproben.
Da können wir ja auch gleich jetzt schon mal verkünden, dass wir nächste Woche, dass es keinen Podcast geben wird. Ne? Geh ich mal von aus, weil das geht ja auch gar nicht, weil ihr müsst ja alle nach Friedrichshafen kommen am Freitag.
Ja,
das ist ja völlig sinnlos. Nur, dass ihr das schon mal gehört habt, Leute.
Gibt aber Klo-Videos dann zur Entschädigung.
Ja. Genau. Ja, und ich habe gerade vorhin, kurz bevor wir hier angefangen haben, erfahren, dass in München, das ist ja eigentlich schon seit längerem sind ja die Kombi-Tickets und die Tickets für die normale Show ausverkauft. Aber die Stadt München hat jetzt gerade genehmigt, dass das noch 100 Tickets mehr geben kann und der Bereich ein bisschen vergrößert werden kann. Ja, und da werden jetzt demnächst wird nochmal ein Kontingent freigeschaltet. Das heißt, wer noch nach München kommen will, für entweder beide Konzerte oder nur eins von beiden, das geht demnächst wieder. Also da, genau.
Aber Leute, kurze Warnung, ihr wisst, die UEFA ist noch in der Stadt, also nicht zu bunt kleiden, sonst...
Das stimmt.
Oh ja, das war echt eine Hammer-Nachricht heute, ey, da dachte ich auch...
Unfassbar. Also ich meine, ich interessiere mich wirklich so gar nicht für Fußball, aber ich habe das schon mitbekommen, als unser sag ich jetzt auch schon, ey, Alter, was ist denn hier los?
Als
der Kapitän Neuer irgendwie diese Regenbogen Kapitänsbinde anhatte und da schon den ersten Aufreger gab und ich sag so cool, eigentlich das ist eigentlich so ein Statement, wenn man in einer Gruppe mit Ungarn spielt, wo man sagen kann, eigentlich die deutsche Mannschaft hat eigentlich jetzt schon die EM gewonnen, finde ich so, weil das
das war eine coole Aktion, ja.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Und also wenn das mit dem Stadion noch geklappt hätte, dann hätte für mich auch Deutschland die EM schon gewonnen. Aber ich finde das jetzt auch ganz cool, das machen ja wohl ganz viele Stadien jetzt deutschlandweit mit. Und während das Spiel, wenn das in München halt nicht darf, dann machen es halt alle anderen. Und das finde ich gut. Und vielleicht, ich habe auch gelesen, dass der CSD ganz viele Regenbogenfahnen an die Leute im Stadion verteilen will und so. Und dann machen es halt die Leute bunt irgendwie. Und erstaunlich fand ich ja auch, dass auch ein ungarischer Spieler gesagt hat, er fände es cool, wenn das bunt wäre irgendwie. Und
Also wenn ich die Stadt München wäre, ich würde es ja einfach machen, was will die UEFA machen. Eben. Und dann zahlen sie halt eine Million Strafe, scheiß drauf. Eben. Ich glaube, die Million hast du super schnell zusammen.
Genau. Da würde ich auch mitspenden dafür. Genau. Also das
ist wirklich so unfassbar peinlich.
Ja. Also dass so weit in Mitteleuropa. Also ich finde es ja schon irgendwie überhaupt eine Frechheit, dass so ein Gesetz wie in Ungarn da gerade verabschiedet wurde, überhaupt durchgeht. Innerhalb der EU irgendwie, also ich dachte wirklich, so weit weg vom europäischen Gedanken kann man doch eigentlich gar nicht sein, wenn man Mitglied in diesem Verein ist irgendwie und dennoch passiert sowas und dann darfst du nicht mehr was dagegen sagen bei einem Sportevent, also das finde ich schon irgendwie ziemlich krank. Aber egal, so ist es. Sollen wir noch schnell ein paar Fragen machen?
Reicht mit Fußball, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Sonst kommen wir doch noch vom Regen in die Traufe.
Ja.
Wobei ja jetzt wo wir wissen,
Trottel,
was das ist.
Genau, erzähl André.
Nee, das wollte so weit wollte ich jetzt nicht. Die Traufe ist wohl der Dachüberstand.
Das wissen wir jetzt endlich. Dank euch, Leute.
Ja, genau. Das Einzige, was ich noch nicht verstanden habe, dieser Spruch vom Regen in die Traufe muss ja dann entstanden sein, bevor die Dachrinne erfunden wurde, oder?
Weil offensichtlich, ja.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, guck mal, so ein alter Spruch ist gar nicht mehr gültig. Der macht gar keinen Sinn mehr heutzutage.
Ja, genau, wegen der Dachrinne.
Genau. Die Dachrinne ist schuld an
danke,
allem.
Danke, Dach.
Ja.
Rinne.
Ja.
Voll krass. Ja, genau. Ansonsten hat die Charlotte noch eine Mail geschrieben. Da muss ich mich, weil ich wahrscheinlich auch missverstanden wurde wegen Rise Against. Ich habe dem bestimmt wieder total Unrecht getan. Natürlich finde ich das cool, wenn sich Bands positionieren und so. Ne? Es muss nur das Verhältnis stimmen. Und
ja,
so.
Hast du aber auch gesagt. Ja, weiß ich, kann ich mich noch erinnern.
Aber ich sag's nur nochmal, bevor ich da wirklich missverstanden werde. Und sie hat aber geschrieben, das finde ich echt witzig, es gibt da noch eine Kapelle, die da wo auch öfters irgendwie kritisiert werden, dass sie ständig ihren Senf zu allem dazugeben und die haben dann als Merchandise einfach Senf herausgebracht.
Und den kriegt man dann kostenlos dazu? Das ist ja geil.
Kostenlos weiß ich nicht, aber auf jeden Fall kann man jetzt den Original-Senf bekommen.
Das weißt du zufällig, welche Band das ist? Hatte sie das mit dazu geschrieben? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich habe die Mail auch gelesen.
Das sind Heaven Shall Burn.
Ah, okay.
Übrigens eine Kapelle, bei der ich mir wirklich denke, dass das cool ist, dass die sich die ganze Zeit so positioniert haben, weil letztendlich haben die ein ganzes Genre geprägt. Also so wie ich das so aus der Ferne mitkriege, ich bin jetzt nicht so der Metalcore-Fan. Und da stelle ich mir jetzt vor, wenn das so eine übelsten Saufprolls wären, weißt du, und das wäre jetzt in diese Richtung abgedriftet. Also von daher ist das schon okay. Wenn sich da ein paar Leute aufregen, dann ist das halt so.
Genau. Und dann hat die Ludmila gefragt, wie das entstanden ist, dass die Fans bei More Than This diese Melodie mitsummen. Irgendwie. Ich glaube, das kam durch unsere lieben Leute aus Griechenland, oder?
Ja.
Die haben das so.
Ich glaube, ja. Ne? Die sind da so ganz hinterher, ja.
Genau. Genau. Und die sind ja öfter auch bei bei Konzerten in Deutschland und die haben das auch, als wir in Athen gespielt haben, gemacht. Und ja, haben dann damit irgendwie Leute angesteckt irgendwie. Aber das war nicht auf unser Bestell. Also wir haben nicht gesagt, singt mal in dem Lied die mit, bitte. Und dann tun wir so, als ob das alles mit. Nee, das kam von denen und
dachte, weil du immer so Roy Black-mäßig das Publikum, das Mikrofon ins Publikum hältst, aber.
Genau.
Wenn du selber den Text vergessen
hast. Ich hab wieder gesungen, Leute.
Genau. Ja, an der Stelle vor allem.
Genau, wo kein Text ist.
Und jetzt alle.
Genau.
Ja.
Ich war übrigens wirklich das erste Mal völlig überrascht, weil als ich noch frisch in der Band war, gab's das ja schon.
Ja.
Nur mich hat ja keiner vorher gewarnt. Ich dachte, was ist denn hier los? Das Lied ist doch vorbei, Leute. Aufhören!
Du hast schon gedacht, du hast zu viel aufgehört, oder?
Ja, so nach dem Motto. Ich dachte ja, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Nee, aber das war auf jeden Fall ziemlich cool, ja.
Ja, das ist immer ziemlich cool, ja. Also ich finde es ja generell toll, wenn die Leute mitsingen irgendwie. Und
auf jeden
Fall. Das ist schon, also wenn man so auf der Bühne steht und das so hört, das ist schon immer extrem beeindruckend, finde ich. Also das ja, nimmt mich immer voll mit, finde ich super. Ja.
Das macht er ganz fein. Genau. Ja, und der Schober-Dennis hat mal wieder geschrieben.
Ja, gerade eben.
Ganz frisch habe ich das noch schnell reingenommen. Genau, Mensch, gerade noch rechtzeitig. Hat Gäste vorgeschlagen.
Ja.
Wieso nicht? Die müssen wir jetzt vielleicht noch nicht erwähnen, oder? Das müssen wir erst intern ganz demokratisch ausdiskutieren. Also sprich, du hörst ja unsere Meinung an und sagst dann ja oder nein. Ja,
genau.
Und sagst dann nein.
Und sagst dann nein, genau, stimmt. So läuft das ja eigentlich.
Ja,
genau.
Ne? Das ist Basis diktatorisch.
Ja, genau.
Und er fragt natürlich völlig zu Recht, wann wir endlich mal zusammenspielen.
Ja.
Mensch, in Berlin, glaube ich, ne? Hat er noch dazu geschrieben.
Genau. Ja.
Ja, das ist eine gute Frage.
Ist eine gute Frage. Also, ja, ich denke mal, irgendwann, wenn die Pandemie vorbei ist, sollten wir das mal dringend in Angriff nehmen. Also,
ja, ne?
Das wäre doch
eine gute Antwort.
Ja, finde ich auch. Ja.
Was mir dann noch eingefallen ist, weil der Schober Dennis Gäste vorgeschlagen hat, wenn unsere Hörerinnen denn vielleicht Vorschläge haben, dass wir hier nicht ganz so männerlastig sind, immer her damit.
Genau.
Ne, wenn euch da noch ein weiblicher Gast einfällt, eine Gästin.
Eine Gästin, ja.
Sozusagen.
Genau.
Genau. Sonst wird das hier nur so ein Männerclub und das Niveau sinkt. Ist der André noch da?
Ich bin da, ja, ich höre zu. Ich höre euch, ja.
Na dann ist
ich habe ja keine Freunde, ich kann ja keine Gäste vorschlagen.
Deswegen müssen das ja unsere Hörerinnen machen.
Genau.
Oder der Schober Dennis. ja, wie machen wir weiter?
Hier gibt's noch wir haben ja noch ein klein bisschen Zeit, oder? Dann, hier gibt's ja noch von Ina irgendwie Fragen zu
brandaktuell,
zu Klamotten.
Bestimmt.
Ja.
Genau. Von September 2020 wahrscheinlich.
Ist wahrscheinlich noch von 2019, so ja, bevor wir den Podcast gemacht haben.
Das wäre geil.
Genau, da ist die erste Frage bezogen auf neue Klamotten, ob wir die immer gleich anziehen oder erst waschen.
Also Franzi sagt immer, die darfst du nicht gleich anziehen, und weil da manchmal auch, und da habe ich sie meistens schon an, wenn sie das sagt. Von daher, ich ziehe sie meistens einfach so an.
Ah, krass. Ich wollte gerade sagen, ich kenne keinen, der die gleich anzieht, ohne die vorher zu waschen. Aber also jetzt kenne ich einen.
Ich auch, ja.
Ich kenne niemanden.
Also, wie die schon riechen und wie sich das anfühlt auf der Haut, wenn man es doch mal aus Versehen gemacht hat, denke ich mir, um Gottes Willen, sofort desinfizieren.
Es gab irgendwie mal eine Hose, die habe ich nur so immer im Schnellwaschgang gewaschen. Das war jetzt auch keine unbedingt nicht bio gefärbt, glaube ich. Ich hatte danach voll die schwarzen Beine irgendwie, weil die ganze Farbe noch rauskam. Das war furchtbar.
Krass.
Und obwohl ich sie schon immer gewaschen hatte. Also Wahnsinn.
So, nette Story am Rande. Ich habe gestern Morgen unseren Kater Mika gestreichelt. Der saß draußen im Garten schon und guckt dann meine Hand an und die war violett-schwarz gefärbt. Und da habe ich festgestellt, dass er wohl nachts mal kurz auf meiner Farbpalette gesessen hat. Musste ich ihm dann mit einer Küchenrolle das Heck reinigen. Fand er super.
Ja, die mögen das.
Ja.
Oh Gott.
Herrlich.
Ja,
schön.
Endlich Katzen-Content.
Endlich mal Katzen-Content. Genau. Bei Mops wäre der nicht so schlimm gewesen, wisst ihr? Der ist ja schon schwarz, aber bei Mika fällt es so weit auf.
Ansonsten die nächste Frage bezüglich Wäsche. Habt ihr müssen Wäschestücke immer mit derselben Wäscheklammerfarbe aufgehangen werden? Oder also gibt es da eine pedantische, was für Pedantometer irgendwie eine bestimmte Ausschlag? Also bei mir ist das völlig egal. Irgendwie.
Ich bin ja faul.
Ich habe meistens nur so Holzdinger.
Ich benutze ja keine Klammern, ich hänge das einfach so rüber. Und wenn es dann windig ist, dann muss ich dann auch mal sammeln gehen. Aber ich nehme nie, ja, da kaufe ich neu, wenn es runtergefallen dann. Aber ich benutze nie Klammern.
Okay. Also ich muss Klammern benutzen hier, weil das gibt hier so piekige Sachen teilweise, das möchte man nicht auch nicht irgendwo haben. Also so Kakteen und so Zeug, was hier so rumwächst. Wenn das da mal so rinfällt, kann sehr unangenehm werden. Nee, deswegen. Aber mir ist egal, was die für eine Farbe haben.
Also mir ist die Farbe auch egal, aber ich habe tatsächlich Lieblingswäsche Klammern. Ich habe welche aus. Ja, na klar, logisch. Weil ich verschiedene habe. Ich habe welche aus Plastik und welche aus Holz. Natürlich mag ich die aus Holz am liebsten.
Ja.
Und brauche erstmal die alle auf und fische die dann noch immer in meiner Kiste da natürlich raus, bis die alle verbraucht sind. Und dann nehme ich die ungeliebten Plastewäscheklammern.
Ja, sehr gut.
Ich hatte jetzt gerade so vor Augen, dass du so, dass du nicht so einen Klammerbeutel hast, sondern so ein Wäscheklammeralbum. Weißt du, wo die so.
Was genau? Aber verschiedene Jahrgänge
ja,
natürlich.
Ja, ja. Verschiedene Jahrgänge, Materialien.
97er.
Gehst du vorm Schrank, gehst du so mit dem Finger versonnen an den Rücken lang. Was nehme ich denn da heute? Komm, heute Holz. Kirschholz.
Nee, so schlimm ist nicht. Aber ich wär schon gelegentlich gedisst, dass ich die Socken schon beim Aufhängen vorsortiere. Macht ihr das auch? Das ist so normal. Oder?
Das spart dir Zeit. Ich habe das früher auch gemacht, aber inzwischen mache ich das nicht mehr.
Ich hatte übrigens mal, jetzt muss ich was erzählen, ich weiß, dass mindestens ein Hörer jetzt weiß, von wem ich rede, aber ich glaube, der, um den es geht, der hört das hoffentlich nie. Ich hatte mal einen Mitbewohner, das war so geil, der Wäsche gewaschen hat, der hat die Wäsche, so wie sie kam, aus der Maschine genommen und einfach in sein Zimmer geschmissen und liegen lassen. Kannst du natürlich vorstellen, wie gut die frisch gewaschene Wäsche nach 3 Tagen gerochen hat an seinem Körper, ja, den er jetzt sowieso oft gewaschen hat. Ja. Das war echt schön. Crazy.
Ja.
Ja. Ich will an der Stelle nur kurz feststellen, er spricht nicht von mir.
Ja, ja. Nee, wir haben ja noch nie, wollte ich beide sagen, wir haben ja nie zusammen gewohnt.
Nee.
Ja, da haben wir die nächste Frage ja auch geklärt, oder?
Genau, ja.
Sven.
Genau. Und jetzt sind wir eigentlich auch schon so weit, dass wir den Axel schon dazu holen, weil es ist ja schon Zeit quasi.
Ja, Axel.
Versuchen wir das doch mal. Mal gucken.
Ja.
Ob der Herr.
Bin ich aber gespannt. Seid ihr auch so gespannt, Leute?
Aber total.
Ja.
So.
Dann bin ich aufgeregt. Ehrlich? Oh, es klingelt.
Ja, moin.
Hi.
Ja, Axel. Yeah.
Ich bin gerade ein bisschen verwundert, dass ich euch nicht auf meinem Kopfhörer höre. Warte, ich steck's nochmal rein.
Ah, das Problem hatte ich auch gerade.
Ja. Wunderbar.
Hallo, Test.
Ja, check, es funktioniert. Check.
Sehr cool.
Offenbar resettet sich das iPad, wenn es länger nicht benutzt wird.
Ja, frag mal André, der hat genau dasselbe Problem gerade. Ja.
Hat dasselbe Problem.
Ja.
Wichtigste Frage, zuerst läuft dein Aufnahmegerät, dein Tonband.
Ach, soll ich das aufnehmen? Ja, ich habe hier schon ein bisschen wie Kurt Krömer gesessen und dachte so, wann rufen die an?
So Leute,
nein, läuft alles mit.
Sehr gut.
Na cool. Sehr wir haben gut. Uns verquatscht, wie immer.
Ja, genau. Wir das sind ist ja auch immer ein paar Minuten zu spät.
Ja, weil wir uns furchtbar aufregen mussten über die UEFA. Hast du dich auch über die UEFA aufgeregt?
Also ehrlich gesagt, ich finde das sowas von arm.
Ja. Oder?
Ja, oder?
Ich kann nicht nachvollziehen, wie man so einen auf weltoffen macht als Fußballverband und no racism, weißt du, alle werden halt irgendwie laufen mit T-Shirts auf, wo die nettesten Botschaften draufstehen und dann bei einer klaren Sache, die aus meiner Meinung nach, die meiner Meinung nach nicht politisch ist, ne, nee. Das ist ja das Statement gewesen, es ist, UEFA ist nicht politisch und Fußball, das ist einfach nur Menschenrecht.
Siehst du, da haben wir eine Viertelstunde rumgestammelt und Axel bringt das einfach fast das in einem Satz zusammen.
Ja,
manchmal setzt man dich öfter mal mit dazu.
Genau, manchmal ist es sinnvoll, sich mit rhetorisch gewandten Leuten abzugeben.
Ja, was war denn das? Ein Kassenklingeln habe ich gerade gehört, oder? Ja. Habt ihr das auch gehört?
Haben wir
bei wem klingeln die Kasse? Ach, was hat eBay verkauft, Axel?
Nee, es Axels war Gage wurde Bandcamp. Schon überwiesen.
Sehe ich gerade, es ist bei Bandcamp was eingetroffen.
Echt, ja?
Ja, ja.
Das ist ja sehr geil, schön. Wir sind live dabei, Leute, ja, cool. Super, ja.
Nach 3 Monaten endlich mal wieder 7 €.
Ja, fett, Alter. Weißt du schon, was du damit machst, Axel? Anlegen.
Ach, ich denke mal, ich werde eine Party machen.
Ja, ja, ja. Stimmt, ja, auf jeden stimmt. Fall. Verbrassen
das ist jetzt,
alles.
Wird auch mal wieder Zeit für eine Party.
Ja.
Ja.
Ich bin auch voll der Meinung.
Eine WLAN-Party.
Oh Mann. Ja, erzähl mal, wie geht's dir? Was machst du so während Corona?
Ich sag mal so, wahrscheinlich wie den meisten Musikern und im Veranstaltungsgewerbe Arbeitenden oder zurzeit eben nicht Arbeitenden. Ja, ich habe die Zeit damit verbracht, ein bisschen im Studio zu arbeiten. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Output gehabt innerhalb eines Jahres. Also, dass ich halt Sachen aufgenommen habe und produziert habe und so weiter. Das war eigentlich ganz schön. Der negative Aspekt war, dass ich natürlich gar kein Geld verdient habe in der Zeit.
Ja. Sag bloß.
Weil fürs reine Produzieren bekommst du ja kein Geld. Ja. Und vor allem nicht, wenn es eigene Sachen sind. Naja, und ich habe...
Auch 7 Euro manchmal.
7 ja. Euro, ja. Damit ist 20 schon mal gerettet. Da kann ich die Steuern, kann ich die Steuern dafür bezahlen. Nee, und ansonsten, ich habe ja auch noch so ein Zweitgewerbe, wenn du so willst, weil ich ja irgendwann mal was Sicheres machen wollte, was halt, ne, Musik ist ja immer so unsicher. Und da bin ich dann ja ins Hotelgewerbe gegangen mit meiner Frau zusammen.
Auch eine gute Idee.
Und ja, wenn es nicht zum Weinen wäre, müsste ich eigentlich schallend lachen. Ja. Also es wäre eigentlich das die Katastrophe das letzte Jahr, ja, ehrlich.
Ja, na klar.
Aber um was Positives zu sagen, erzähl doch gleich mal von deinen neuen musikalischen Projekten so ein bisschen, was
genau.
Du da gemacht hast.
Was hast du denn gemacht?
Also das Erste, was ich gemacht hatte, das war mit meinem ehemaligen Keyboarder, mit dem Hauke Harms, haben wir unsere alten Aufnahmen, die wir über die letzten 20 Jahre gesammelt haben. Also wir haben uns immer so getroffen, entweder im Proberaum oder an irgendwelchen exotischen Plätzen. Wir waren mal in so einem Bergwerk, haben wir mal aufgenommen und sowas. Das haben wir aber eigentlich nur für uns gemacht. Also es waren einfach so Sessions, quasi drogenfrei. Aber für uns ist das so eine Biodroge gewesen, also die Mucke. So.
Okay.
Also die Richtung ganz grob, ich weiß nicht, kennt ihr sowas wie Klaus Schulze oder Tangerine Dream oder so?
Klar.
Ja, okay. Ja.
So, ganz grob diese Ecke. Und da können wir stundenlang zusammen Mucke machen und das macht echt höllenviel Spaß.
Okay.
Und das haben wir immer mitgeschnitten. Ist aber nie, ich meine, das interessiert kein Label, ne? Also es kannst du nicht verkaufen. Und dann haben wir jetzt gesagt, während der Pandemie, ey, lass uns doch mal durchhören, was das war. Und ja, dann machen wir mal eine Platte davon. So. Mhm. Oder bei Bandcamp reinstellen oder sowas. Mhm. Ja, haben wir das dann gesichtet und waren selber hin und weg. Ganz viele Sachen. Das waren irgendwie, keine Ahnung, 20 Stunden Material oder so.
Alter.
Und im Endeffekt haben wir jetzt eine oder Stunde 20 ungefähr haben wir dann zusammengeschnitten und so best of von diesen Sessions quasi gemacht. Mhm. Ja, und dann kam witzigerweise ein alter Kumpel noch aus Strangeways-Zeiten, der Tom Redecker, der hat ein eigenes Label, Sirena. Dem hatte ich das nur so geschickt, weil der auch so ein alter Hippie ist. Und der meinte, ey, das finde ich total cool. Wollen wir das veröffentlichen? Ja, und da haben wir es veröffentlicht.
Okay, cool.
Ja, ist das Label, wo auch die Musikladensachen wieder veröffentlicht werden? Weißt du das zufällig?
Das oder ist durchaus möglich. Also der macht viele Sachen, viele Neuauflagen von irgendwelchen alten Vinyls. So, also was so in den 70ern so hip war oder auch so, was weiß ich, aus Hamburg dann so Achim Reichel und so. Also macht schon so einige Sachen, aber eher so 70er Jahre Material, dass wir da jetzt in seinen Kreis hineinrutschen konnten, hätte ich vorher nicht gedacht. Das aber scheint ihm gefallen zu haben. Und wir haben die komischsten Rezensionen dazu bekommen. Also Leute, die da wahnsinnig viel hineininterpretieren.
Also, okay.
Das ist
sag
ja
mal
so,
was Lustiges zum Beispiel.
Ach, das habe ich jetzt leider nicht parat. So, aber
oder was Schräges oder so.
Naja, das Ding ist, dass die einige Rezensenten haben das dann so auseinandergenommen, das gesamte Material. Und haben uns dann praktisch eine Konstruktion des Songs unterstellt, die wir so gar nicht geplant hatten. Wir haben einfach nur auf Knöpfchen gedrückt und haben Sounds gemacht und ja, haben uns gefreut dran. Also das war überhaupt nicht geplant oder so. Und die haben dann so, ja, der Aufbau des Songs, so man merkt, dass in den ersten 3 Minuten vorbereitet wird auf das Hauptthema und sowas. Freut mich, dass das so empfunden wird, aber ist eigentlich Quatsch.
Und über welchen Zeitraum quasi spricht man da jetzt? In welchem Zeitraum sind die Aufnahmen entstanden, dass man sich das so vorstellen kann?
So ab etwa 1995, 96.
Wow.
Bis vor 5-6 Jahren ungefähr, würde ich sagen.
Das muss man ja auch erstmal physisch über die Zeit retten, ne? Ich meine, allein wie sich die Technik geändert hat, da mehrmals, oder? Das stelle ich mir eine krasse Aufgabe vor. Warst du da immer so hinterher oder da war das jetzt auch so ein Mammutding?
Da war ich immer hinterher. Also ich habe eigentlich fast alles, was mir wichtig war, habe ich eigentlich immer in das nächste Medium transportiert. Also früher gab es ja irgendwie noch diese Sidequest, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Mit so Skat oder Skasi-Anschlüssen und sowas.
Das kenne ich.
So, ja, oder? Ja. Und die haben dann irgendwie so wahnsinnig viel Lärm gemacht, so beim Einschalten und beim Ausschalten. Und dann gab es irgendwann Zip-Disketten. Und
genau, stimmt, die kenne ich auch noch. Krass.
Die waren dann eigentlich ganz praktisch, weil du sagenhafte 120 Megabyte auf eine Kassette spielen konntest. Genau. Naja, und so haben wir das vieles halt gerettet. Aber wir haben halt damals auch, da wir vieles auch einfach live aufgenommen haben, dann eben entsprechend so auf Vierspur so dieses Fantascam gab es, dieses Teac 144, so ein Porter-Studio. Und solche Sachen haben wir auch. Also es war, ich sag mal, die gesamte Bandbreite der technischen Aufnahmeentwicklung der letzten 30 Jahre haben wir da auch verwendet.
Wahnsinn.
Also seid ihr ja praktisch ins Retro-Revival mit Originalaufnahmen jetzt René Platz sozusagen.
Genau, richtig.
Ist das perfekt?
Die Aufnahmen sind original und wir haben da auch ganz bewusst nicht was Neues dazu gemacht. Wir haben es halt nur klanglich optimiert. Und wir haben uns natürlich auch damals oft verdaddelt und so, ne? Also, aber das haben wir dann halt quasi die Stellen dann nicht genommen. Oder wenn sie gut klangen, dann doch genommen. Aber na, wir haben schon ein bisschen selektiert natürlich, aber das Ganze hat halt so einen hypnotischen Charakter irgendwie. Und ja, also ist schon, also wir haben insgesamt ein bisschen Raum haben wir draufgelegt, da wo es zu trocken war, weil wir früher eben auch teilweise keine Effektgeräte dafür hatten oder so. Mhm. Ne? Aber es ist alles so im Sinne des Erfinders quasi, also so wie es gedacht war.
Dann mach doch hier noch mal kurz Werbung. Wie heißt denn das Projekt oder die Band und wie die Platte?
Ganz unspektakulär Hermes Harms.
Okay.
Die Platte heißt Fingerhut.
Das habe ich bei Facebook gesehen und mein erster Gedanke war, jetzt macht er was mit dem Chris Harms. Haben das viele gedacht? Ich meine, für dich ist klar, dass dein Kumpel Hauke war. Mhm. Aber wenn man nur Hermes und Harms liest, da gibt es ja jetzt noch einen anderen berühmten Harms.
Stimmt, der ist auch Hamburger, glaube ich, ne?
Chris Hamburger. Der ist auch Hamburger, genau.
Ja. Ich kenne ihn aber persönlich nicht, muss ich dazu sagen. Also,
Also war auch ich der einzige Trottel, der jetzt an ihn gedacht hat in dem Moment wahrscheinlich.
Ich bin sicher, dass es noch mehr Trottel als dich gibt.
Danke. Nee, also man sieht es ja dann sofort, ne? Das war wirklich nur für einen Bruchteil von einer Sekunde, dachte ich, ach, sieh ja an und dann, ach, doch nicht.
Ja, genau.
cool.
Ja, und dann habe ich unter anderem auch an einem Hörspiel mitgearbeitet. Das ist aber eher so, dass die Zielgruppe so bis 12 Jahre ungefähr. Oh. Das hat auch Spaß gemacht. Das hat die Ulrike Rank, so eine Grafikerin aus Bremen, die ist Autorin und die hat das halt da alles geschrieben und so weiter. Und dann hat auch der Jürgen mitgearbeitet, hier Jürgen Jansen im ersten Teil. Ja. Und Oswald Henke ist da mit involviert. Und das ist auch schon eine sehr witzige Geschichte. Habe ich vorher noch nie gemacht und finde das irgendwie ganz toll. Und jetzt habe ich
Was hast du da gemacht?
Ich habe die Aufnahmen hauptsächlich gemacht und natürlich die Sounds und Effekte. So Wald, Wald, okay. Wasser, ein Ast, der knickt, Fußschritte und sowas in der Art. Und ich habe eine ganz gute.
Das ist ein Horror-Hörspiel oder was für Kinder?
Nee, ist schon. Ich sag mal, es ist schon ab 2 auf jeden Fall erträglich.
Ah, na, wenn ich an Oswald Henke denke, der klingt ja schon immer so ein bisschen. Ja. Also als Kind würde ich mich, glaube ich, ein bisschen gruseln, wenn ich ehrlich bin, ohne den Oswald jetzt hier zu dissen. Ja. Ne?
Also. Nee, aber der hat schon eine wahnsinnige Wandlungsfähigkeit. Also nicht nur als Schauspieler so, wenn man ihn auf der Bühne sieht, sondern auch in der Stimme selber. Also er spielt so verschiedene Figuren und das ist schon sehr witzig.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass du das super kannst. Wie heißt das? Ja. Kann man das irgendwie hören für Leute, die interessiert sind?
Ja, kann man auch. Es gibt's auch bei Spotify. Ralf Rabinski.
Ah ja.
Ah, okay, cool.
Na, sehr schön.
Und ich wusste gar nicht, dass ich jetzt Werbezeit bei euch gebucht hatte.
Na klar, das ist doch hier Sinn und Zweck. Mensch, was denkst du, die nächsten 7 Euro Freitag, wenn der Podcast erscheint?
Ja, also Bandcamp checken. Kostet 7 Euro bei uns.
Genau.
Sehr schön.
Dafür kannst du 3 Projekte bewerben.
Ja, das ist der Hammer. Wenn ich bei euch 7 bezahle und 7 bekomme, ist das ja Break-Even, ist ja heutzutage schon ein Erfolg.
Da, oder? Genau.
Auf jeden Fall.
Bei uns kommt man auf seine Kosten.
Axel. Genau. Bei uns kommt man immer auf null.
Ja. nur nie drüber.
Das ist da. Ja, ehrlich. Und sag mal, und für die nahe Zukunft irgendwie jetzt, wo ja alles so ein bisschen locker, flockig gelockert wird, gibt's da irgendwie Aussichten, die du uns schon verraten kannst, was irgendwas geplant
also,
oder so?
Also ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe noch ein neues Projekt mit dem Rascal von Roter Sand zusammen. Ah. Das heißt Love and Revenge. Und da spielen wir jetzt beim E-Only Festival nächste Woche.
Ja, das ist ja cool. Bei mir um die Ecke.
So. Ja. Ab jetzt kostet jedes weitere Projekt mehr.
Ich kann da nichts dafür, ich muss da irgendwas tun. Ich lieg doch nicht drauf.
Ja, ich sag ja nur, wenn du jetzt Erwähnung machst, die kosten dann ein bisschen extra.
Alles klar, dann muss ich jetzt jetzt muss ich sparen. Also Love and Revenge am Sonntag um 12 Uhr mittags. Kommt alle her.
Ja, sehr gut.
Ja.
Bei mir only, wo ist denn das? Also in Leipzig, ist das, wo
findet das denn diesmal statt?
Ja.
Genau, auf der Bühne, ja.
Ach so, in Deutzen dann. Ah, okay. Mhm. Weil früher war das E-Only nicht immer irgendwie in so einem Schwimmbad? Also als wir da irgendwann mal waren, war das, glaube ich, in einem Schwimmbad irgendwie. Ja.
Genau, das wird bestimmt was mit unserer Lieblingspandemie zu tun haben, ne?
Ah, wahrscheinlich.
Genau,
ja, wahrscheinlich.
Genau, unsere beliebte Freundin Corona hat dafür gesorgt, dass wir im Freien spielen dürfen.
Ja, das ist schön, auch schön. Ne? Ja. Oder?
Auf jeden Fall, ist doch cool, ja.
Ist natürlich zuschauermäßig beschränkt. Na, aber nee, also ich freue mich tierisch, weil ich habe jetzt anderthalb Jahre oder fast, mein letzter Auftritt war im Dezember 2019.
Oh je, ja.
Das ist eine Weile.
Und das also jetzt zuckt so langsam mal wieder.
Ja.
Also ich freue mich
drauf. In welche musikalische Richtung geht das so für Leute, die das noch nicht kennen? Erzähl mal. Ja, kostet doch nichts.
Kostet nichts, gut. Dann so ein bisschen 80er Jahre Synth-Pop, würde ich sagen.
Oh, das ist ja was für mich, Mensch.
Echt? Magst du das?
Ja,
so ein bisschen, extrem. So ganz grob, also mich erinnert es persönlich ein bisschen an Division, so. Mhm. Ne?
Oh, cool.
So vielleicht ein bisschen schneller, aber also.
Ein bisschen weniger Depeche Mode.
Bisschen moderner. Schmott, genau. Nee,
also das hat er gesagt.
Ihr müsst jetzt ein bisschen aufpassen, Sven muss sonst so viel schneiden wieder.
Ach so, ja. Stimmt, wir müssen ja nichts unter Gästen sein. Entschuldige, Axel. Bisschen Spaß.
Ja, schön. Dann sind wir ja auch fertig.
Alles klar, war sehr schön. Tschüss.
Das war ja sehr nett, dass die drei Werbeblöcke durch und jetzt können wir...
Nee, jetzt waren wir ja hier im Jetzt und in der Zukunft.
Genau.
Und der Jürgen, unser gemeinsamer Freund und Kompagnon Jürgen, der hatte schon mal von dir erzählt. Und ich muss sagen, ich habe dich auch ja so als, wenn man dich nicht kennt, du bist ja jetzt immer so ein bisschen der Mann im Hintergrund. Und ich war völlig baff, was der erzählt hat, was du alles schon gemacht hast und wie das losging. Ihr habt ja sogar mal zusammen gewohnt, ne, wenn ich mich richtig
erinnere. Das war eine durchaus auch...
Erzähl doch mal, wie ging das bei dir los mit der Musik? Wie bist du... zur Musik gekommen, zu diesem speziellen Genre und so, die ganze Wahrheit, bitte.
Die ganze Wahrheit.
Ja.
Das war ihr Leben. Genau. Ich muss kurz nachdenken, wie es wirklich anfing. Also ich weiß es wieder. Ich habe mich eigentlich für Musik als Kid eigentlich gar nicht so interessiert. Das ging bis ins Teenie-Alter hinein, wo ich noch gar nicht so richtig Interesse an der Mucke hatte. Aber wir haben einen Klassenausflug gemacht, zusammen mit unserem Lehrer, zu einem Konzert von Manfred Mann's Earth Band ins CCH in Hamburg. Und ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, das ist so eine 70er Jahre.
Vom Namen her.
Ja. Und die haben auch relativ viele große Hits gehabt. Und ich war völlig überwältigt, und zwar nicht wegen der Musik oder wegen der Sounds, sondern wegen dieser Lautstärke. Mhm. Also mich hat das total angeturnt, dass der Körper, dass die Hosenbeine flattern und so weiter. Das fand ich total genial und habe mich daraufhin halt primär nach lauter Musik umgesehen.
Und ja, das ist ja mal echt eine ganz neue Herangehensweise. Das ist ja geil. Ja.
Und da gab es damals halt, das Konzert war 78. Ja, okay. Und da fing gerade in England diese Punk-Bewegung an. Hm. Ja, das war dann
schon gehört.
Sex Pistols und den ganzen Scheiß. Und das habe ich halt rauf und runter gehört. Irgendwie hat meine Eltern wahnsinnig gemacht. Und dann sprach mich einer aus meiner Schulklasse an, der in der Schulband spielte. Und weil ich jetzt auf einmal so rumlief wie jemand, der wie ein Rockmusiker aussieht, dachte er, ich mache Musik. Und hat mich dann quasi eingeladen, in der Schulband noch Gitarre zu spielen. Und ich habe ja gesagt. Ich habe aber noch nicht mal eine Gitarre gehabt. ich habe dann...
Das halt Enthusiasmus.
Ich habe dann von einem anderen Kumpel dann für 150 Mark damals mir so eine E-Gitarre geholt, irgend so ein Gibson-Nachbau. Und dann habe ich mir zeigen lassen, wie gehen denn eigentlich so die Akkorde und sowas. So, ich hatte gar keinen Peil. Aber ich sag mal, ohne jetzt die Band abwerten zu wollen, für die Band hat's gereicht.
Welche Zeit, welches Jahr war das ungefähr?
Das müsste so 79, 80 gewesen sein.
Gibt es von der Band Aufnahmen und so? Irgendwie Tondokumente?
Nee. Vorsicht, wenn du jetzt den Namen erwähnst, du weißt.
Ich glaube, wir hatten noch nicht mal einen Namen. Das war einfach nur die Schulband. Das war die Schulband, die immer versucht hat, in der Schulaula irgendwann mal zu spielen, aber es hat nie geklappt.
Du sag mal, da muss ich mal ganz kurz nachhaken. Ich hier als der Quotenpunker zu der Zeit in Hamburg, da hast du doch unfassbar geile Bands wahrscheinlich auch gesehen, oder?
Ja, durchaus. Also das war, jetzt muss ich kurz überlegen, ob das damals schon so E605 war oder Abwärts und so die Zeit oder ob das ein bisschen später kam. Also es entwickelte sich ja alles dann über das Zickzack-Label, irgendwann von Alfred Hilsberg, glaube ich, und so.
Ja.
Und da war wahnsinnig viel los in Hamburg. Und da war ich eigentlich auch, ich war so in der Woche 3-4 Tage abends auch unterwegs und habe mir da Bands angeguckt. Und da gab es wahnsinnig viel. Also da hatte ja auch dann irgendwann, das war dann aber später, überlege ich gerade. Jetzt muss ich selber überlegen, wie ich das zeitlich einordne. Ach doch, aber Palais Schaumburg war schon 80, 81 und so. Mhm. Also, da passierte ziemlich viel. Ja, siehst du, hätte ich mich doch auch vorbereiten können jetzt auf
die Historie. Alles gut, hätte ja sein können, dass du gleich auf mich sagst. Aber dann erzähl mal weiter, wie ging es mit der Musik weiter? Also die Band war dann wahrscheinlich nicht so.
Naja, sagen wir so, es hat mich vor allem gelangweilt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich letztlich.
In der Band.
Mit der Band, ich war immer noch kein guter Gitarrist, ich war immer noch schlecht, aber schlecht genug für die Band. Und hab dann, dann irgendwann mal bei Manfred Mann, da waren doch so Sounds dabei, die waren ganz anders. Ne? Und die spielen, haben halt viel mit Synthes gespielt. Und dann habe ich halt dann irgendwann, ich glaube, kann das sein, 81 das erste Yazoo-Album oder 80 oder 81? Yazoo, Depeche Mode so irgendwann kam dann so raus. Und dann dachte ich, das sind Sounds, die finde ich geil. Ne? Und dann habe ich mir noch, das weiß ich noch, beim Synthesizer-Studio Bonn für 1495 Mark den MS-20 geholt. Das ist
legendäres Teil. Cool. Ja, klar.
Ja, das Teil war super. Habe ich zwischenzeitlich verkauft, aber es steht jetzt wieder bei mir im Studio. und zwar das Original, das ich damals gekauft hatte.
Ach, echt?
Ja,
weil hast du da wieder rangekommen?
Die Story musste mal ganz kurz zwischenschießen.
Also ist eigentlich unspektakulär. Also ich habe es dem Sänger einer meiner Bands damals verkauft. Irgendwann Ende der 80er. Der wiederum hat es einem seiner Kumpel verkauft, den ich aber auch kannte. Und der war so in der Goa-Szene so unterwegs. Und den habe ich dann irgendwann mal getroffen und dachte ich so, ey, das ist doch mein MS-20, weil ich hatte den oben so ein bisschen beklebt. Also ich wusste das noch, da war doch so Reste vom Gaffertape drauf und so. Und dann meinte ich, oh, den hat er von Olli und so. Meinte, ach, gibt's doch nicht. Ne? Das war dann damals schon 15 Jahre her ungefähr. Und ja, und da ist der Kreis, hat sich dann geschlossen und jetzt habe ich die wieder.
Ja, na cool.
So. Und das ist geile Kiste, verstimmt sich ständig, aber macht lustige Sachen. Ach genau, und deswegen wollte ich so ein Synthi haben und damit halt Mucke machen. Das Enttäuschende war, dass der ja nur monophon ist.
Ja. Das haben wir, glaube ich, von Peter Spillisch schon mal gehört, so eine ähnliche Geschichte.
Das ist sowas auch schon, ja. Das ist wahrscheinlich so ein Tribut an die Zeit, in der wir halt aufgewachsen sind.
Genau.
So, ne,
mit,
ja. Naja, und dann musste ich dann immer so, mein Vater hatte so ein Grundig-Tonbandgerät, es hieß Vierspurgerät, es war aber eigentlich zweimal Stereo, du musstest das Band umdrehen, dann konntest du irgendwie so, und damit habe ich dann angefangen rum zu experimentieren und habe dann halt dann so eine Spur lief immer rückwärts, das war ein bisschen Sehr merkwürdig. Aber, okay. Ich bin dann so ein bisschen auch in diese Experimentalgeschichten reingekommen. So, ich weiß nicht, kennt ihr so Brian Eno, Robert Fripp und so die Ecke?
Und, Brian Eno sagt mir auf jeden Fall was, ja.
Ja, also ganz großer Produzent, der hat auch U2 mal produziert und sowas. Also ich weiß nicht, ob er auch mit Depeche Mode was gemacht hat oder so. Auf jeden Fall, der war auch so ein experimentierfreudiger Typ so irgendwie. Naja, und so nach und nach habe ich dann immer wieder mit Leuten auch irgendwie Mucke gemacht und so weiter. Und ich sag mal, die erste Band, wo wir dann auch öffentlich aufgetreten sind, das war Mitte der 80er, 85 ungefähr, mit einer Band, die hieß Era of Thousand Dances, also Zeitalter der 1000 Tänze. Mhm. Und das war so ein bisschen wie Neubau. Bauten mit durchgehender Kick.
Okay.
Ah, so cool. Würde ich es halt bezeichnen. Also es war so, wir haben so, einer von
gibt's
uns.
Da noch Dokumente?
Von? Ja, es gibt da sogar ein Video. Ich versuche da seit ein paar Jahren ranzukommen, weil wir haben im Stairway in Hamburg einen Auftritt gehabt und da hat irgendjemand auf VHS mitgeschnitten. Ich habe das sogar einmal gesehen. Also du kannst kaum was erkennen, weil natürlich auch kein Licht und sowas da war. Aber die Sounds waren schon witzig. Okay. Weil einer unserer Mitmucker war Tischler und der hat wenn die Sägeblätter stumpf waren, dann wurden die quasi weggeworfen. Also die werden vorher dann nochmal abgefeilt, dass sich keiner verletzt und so. Und der konnte die immer mitnehmen. Und die haben wir halt an so Heizungsrohre, wir hatten so einen Übungskeller an die Heizungsrohre gehängt und dann gegengehauen, so mit irgendwelchen, keine Ahnung, Stahlstücken oder irgendwas. Cool. Das war eine interessante Zeit. Und daraus entwickelte sich eigentlich, letztlich aus der Band entwickelte sich dann irgendwann Cancer Barrack. Das war so meine erste richtige Band, wo wir auch getourt sind.
Du sag mal, weil du gerade Cancer Barrack erwähnt hast, da kam auch eine Frage von einer Hörerin, von der Nina. Und zwar fragt sie konkret zu der Kapelle mit dem Song Beischlaf mit 60 Kilogramm Hackfleisch. Hast du in der Vergangenheit Tanzflächen gefüllt und Sampler bespielt? Wie kam es dazu, dass der Inhalt des Liedes bei Domian thematisiert wurde? Und was habt ihr da erzählt?
Also, das war in der Tat eine Werbeaktion von uns.
Okay.
Und zwar ich weiß nicht, ob ihr den Text kennt. Also ich kann jetzt ja auch nicht ganz rezitieren, ist auch nicht ganz jugendfrei. Aber jedenfalls hatten wir dann damals so als Werbeaktion gedacht, wäre das nicht cool, wenn irgendwie bei Domian jemand anruft und davon erzählt, dann kaufen alle Leute die Platte. So, das war so unsere Vorstellung.
Voll der Kuh.
So, ja. Der Witz war, es gab noch nicht mal Internet, es gab gar nichts. Ne? Ich glaube, es war sogar noch Zeit, da gab es das erste Zillow gerade oder das zweite oder so.
Aha.
Insofern hat es geklappt, weil Domian das halt gesendet hat. Ich glaube sogar, dass es der Live-Sendung war. Also der Kumpel von unserem Sänger hat da angerufen, hat dann halt quasi den Inhalt des Textes geschildert. Also er kauft sich 60 Kilogramm Hackfleisch bei seinem Schlachter einmal im Monat oder sowas und formt sich dann eine Frau daraus. Ne? So, das ist so der kurz zusammengefasst.
Achso, der hat die Story quasi so erzählt, als gibt's die Story in dem Song wirklich. Der hat gar nicht von dem Song erzählt.
Der
oder?
Hat nicht von dem Song erzählt. Der hat nur,
das ist ja geil.
Dass er das so. Und dann, Domian hatte eine große Verbreitung, also das glaubt man gar nicht. War es dann schon so, dass wir bei Konzerten angesprochen worden sind, dass sie es cool finden, dass wir diese Idee von diesem Verrückten, dass wir die halt in einen Song umgesetzt haben. So, da war natürlich der ganze Werbeeffekt war natürlich weg, weil jetzt dachten alle, wir haben den Song gemacht, weil das jemand so erzählt hat. Aber das kannst du ja auch nicht gerade rücken, so irgendwie.
Nee.
Also es war doch jetzt
schon.
Jetzt 30 Jahre später.
30 Jahre später, genau. Ja. Nö, aber also ich weiß, dass der Song auf jeden Fall viele Leute genervt hat und viele Leute aber auch darauf gut getanzt haben. So, also ich höre den auch immer selber noch jetzt gerne, weil ich finde auch den Sänger großartig. Also
Thorsten
war ein toller Sänger.
Ist damals der Begriff Hackfresse dadurch auch entstanden?
Du hast aber eine schöne Hackfresse.
Interessante These, ich glaube nein.
Wenn er daraus eine Frau formt, muss er ja auch in die Sicht dann.
Ja, das stimmt.
Ja, ach, wir verbreiten das einfach so.
Aber es
ist weiß, was dann draus wird.
Ist aber eine krasse Story. Also wenn du mal deine Autobiografie schreibst, die Story muss darin, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Aber jetzt fragt man sich natürlich zwangsläufig, wie viele von diesen Domian-Stories sind überhaupt echt, oder?
Sind nur wegen einer Promo-Aktion von Bands.
Ja. Oder wartet alles immer ihr?
Ja. Das wäre natürlich auch geil, ja.
So die ganzen Promotypen von EMI und Sony und so weiter, die sind alle rausgeschmissen worden, weil ihre Promos nie geklappt haben.
Ja, ja genau, das stimmt. Ja. Aber Domian Top-Einschaltquoten hatte.
Ja. Wahnsinn. Genau. Okay, und erzähl doch mal ein bisschen von Canterbury. Wie ging das los und was waren so die... Ich weiß nicht, die Highlights, wie ging das? Wie ging das los? Wie bist du dazu gekommen und so?
Ja, also wie gesagt, ich hatte ja diese komische Combo, die da im Keller gespielt hat und auf Metall rumgehauen hat. Und das war dann aber irgendwann, wir hatten einen Schlagzeuger, Johann Blei hieß der. Der hat dann später auch so auch im Techno-Bereich was gemacht. Aber der konnte nicht immer so irgendwie. Und das war mir dann irgendwie zu... Ja, das dauerte immer alles so, bis dann so man irgendwie dann auch mal wieder ein Auftritt irgendwo gemacht werden konnte. Das war ja damals auch alles ein bisschen schwieriger als heutzutage. Mhm. Es gab eben keine Verbreitungsmöglichkeit. Es gab eigentlich, du musstest dich, wenn überhaupt, bei Jugendzentren bewerben, um mal einen Gig zu kriegen. Und Markthalle war so ein Traum. Ich wollte immer einmal in der Markthalle spielen und so. Ja. Und heute ist es ja so.
Hast du es geschafft?
nicht mit der Band, ja, aber mit der nächsten dann. Na, also mit Canterbury haben wir es dann geschafft. Ja. Und dann war es halt irgendwie so, wir wollten das ein bisschen zielstrebiger machen. Und dann haben wir halt so der Gitarrist und also ich habe damals Bass gespielt und auf dem Synthi rumgehauen. Und dann habe ich mir noch ein paar Freunde zusammengesucht und haben wir Canterbury gegründet. Und das ging auch insgesamt gar nicht so lang. Also wir haben uns 86 gegründet. Und aufgelöst, glaube ich, 93. Aber in der Zeit haben wir unglaublich viel gemacht. Also gar nicht mal vom Output her, was jetzt Platten betrifft. Ich habe zwei Alben gemacht und zwei oder drei Maxis. Dann gab es später nochmal eine Best-of davon. Aber wir haben getourt ohne Ende. Also wir haben dann damals auch schon im sogenannten Ostblock getourt, in Tschechien und so. Und das war echt witzig. Das war mit das Nächste, wenn man so vom Rock'n'Roll spricht, so auf Tour, so dieses immer Versiffte irgendwo neben einem Bierglas aufzuwachen, wo Kippen drin liegen und sowas. Das war, glaube ich, die Zeit.
Und wie kam der Kontakt in den Osten? Also war das noch vor der Wende? Oder
die Ich bin mir nicht ganz, es war auf jeden Fall, würde ich sagen, nach der Wende in Deutschland. Ich weiß nicht genau, ich krieg das historisch nicht genau auf die Reihe.
Ist ja eigentlich schon wurscht, die Zeit war ja so spannend, ne? Also 93, wenn du sagst, dann war das ja. Wie kam der Kontakt zustande? So?
Also mit Tschechien, also ich weiß jetzt gerade nicht genau, wann Tschechoslowakei sich gesplittet hatte. Das müsste eigentlich auch so 89 gewesen sein. Also ich weiß es aber nicht genau. Auf jeden Fall, die waren ziemlich hungrig nach Westmusik. Und damals war alles noch die berühmte WG mit Jürgen Jansen. Jürgen Jansen war der stolze Besitzer eines Faxgerätes.
Und ja, benutzt man auf dem Gesundheitsamt immer noch.
Wow. Genau, die halten das für hochmodern.
Ja, ihr lacht.
Und dann haben wir damals irgendwie, Jürgen hatte ja auch eine Booking-Agentur damals gehabt. Und irgendwie kam auf irgendeinem Weg kam ein Kontakt in die Tschechoslowakei. Ich glaube, das war sogar über Cassandra Complex, fällt mir jetzt ein. Natürlich, klar. So. Ah, okay. Und die suchten halt Westbands. Und da fragte Jürgen irgendwann, wäre das nicht was für uns? So, ne? Und ich meine, ja klar, wir spielen überall. Für einen Kasten Bier, kein Thema. Ne? Und dann haben wir halt drei Auftritte in der Tschechoslowakei bekommen. Alles mit Fax geklärt. Mit inklusive Beschreibung, wo man da hinfahren muss. Ich meine, es gab noch kein Google Maps und gar nichts. Ne? Es gab klassische Landkarten. Und dann waren wir, ich weiß noch, der erste Ort Strakonice. Das werde ich nie vergessen, weil da fing das ganze, Chaos an. Ich weiß es noch. Wir haben, ich hatte so dann von irgendeinem Typen, so ein Vermittler, hatte ich dann so bekommen, so ein Text, so Fax, ihr müsst da und da hinfahren, da und da ist das Kulturzentrum so und so. Und da gibt es einen, der Deutsch spricht, der heißt Libor Balek. So, und den müsst ihr ansprechen. So, ne? Und alles klar, wir super. Das war auch im Rahmen einer gesamten Tour. Wir haben also vorher schon, keine Ahnung, 10, 12 Shows in Deutschland gemacht und dann sind wir rüber in die nach Tschechien. Und dann kommen wir da irgendwann nach Stunden kommen wir da an in Strakonice. Und
schöner Name schon mal auch.
Ja. Und keiner weiß, weiß was von uns. Also gucken uns alle an wie ein Auto, so, was wollt ihr denn hier so ungefähr? Und wir, ja, hier, ich zeig so das Fax und so weiter. Aber keiner spricht Englisch, keiner spricht Deutsch, so irgendwie. Und dann kommt endlich einer an, der ein bisschen Deutsch spricht und meint, wer ist Kontaktperson? Ne? Da meinte ich also, ja. Ah, hol so das Fax raus und meine so, das ist Libor Balek. Und er dann so, ah, ich bin Libor Balek. Aber der wusste trotzdem von nichts.
Ah, sehr schön.
Und dann hat er uns aber trotzdem ermöglicht, da war so eine kleine Bühne, dann durften wir da aufbauen und dann haben wir da gespielt vor 17 Leuten ungefähr. Also die, ja, zufällig schon da waren, als wir kamen.
Okay. Okay, lief die ganze Tour dann so ab, oder?
Also in Ost, also wir haben da noch einen kleinen Ort gespielt, Osten, ja. der war anders, aber in Ostrava. War es in der Tat voll. Also die haben auch Werbung gemacht und so.
Ich wollte mich gerade fragen, so ob es da eine Szene oder so da schon gab.
Ja, das war aber auch eher so, ich meine gut. Unsere
Hauptsache eine Westband.
Naja, also das war schon so eine punkigere Szene da drüben, würde ich sagen. Und da passten wir mit der Band aber rein. Wir waren zwar ziemlich dark und ziemlich düster, aber live war das schon recht schroff und so ein bisschen so... Ja, ich sag mal so scheißegal, so irgendwie. Also ich kann mich erinnern, ja genau, das war auch in Ostrava, wo unser Gitarrist während eines Intros zu einem Stück meinte, sorry Jungs, und wir hatten hinter der Bühne, gab's kein Backstage und kein Klo. Dann ist er ins Publikum gesprungen und nach hinten zu den öffentlichen Klos gerannt, weil er auf Klo musste. Und hatte die Gitarre aber einfach auf den Boden gelegt und die hat gerückkoppelt. Und dann haben wir zu der Rückkopplung haben wir improvisiert, bis er wiederkam nach 4-5 Minuten und dann haben wir das Stück dann richtig angefangen. Also diese Zeiten waren das so. Also es war irgendwie sehr lustig.
Cool. Du, okay, sag mal kurz so eine Zwischenfrage, weil du gerade Cassandra-Komplex erwähnt hast und Jürgen Jansen. Mhm. Habt ihr auch eigentlich mal zusammen Musik gemacht?
Witzigerweise nein.
Ha, siehst du, ihr kennt euch schon ewig und die Wege kreuzen sich. Das hab ich mir nämlich gedacht. Das hätte er bestimmt erwähnt, wenn ihr schon mal zusammen in einer Band gewesen wärt. Warum nicht?
Das kann ich dir gar nicht sagen. Allerdings hat Jürgen mal meinen Keyboarder Hauke vertreten bei einer Show. Also da war
ich. Ich dachte jetzt vermöbelt.
Vielleicht auch, davon weiß ich nichts.
Und danach aber, vertreten.
Genau. Nee, das war eine Show in Frankreich, da konnte Hauke aus irgendeinem Grund nicht. Ich glaube, er hat geheiratet.
Bei Girls Under Glass dann.
Bei Girls Under Glass war das, genau. Und da ist er dann auf der Bühne gewesen, hat auf der Bühne sowohl Keyboards gemacht als auch gemischt. Also,
auch geil.
Weil es gab da keine
Schaffung. So kennt man. Und Merch noch. Und gebuckt mit seinem Fax.
Genau. Und noch, Tassen hergestellt. Genau.
Ja. Ah, ist ja aber witzig, dass er echt nie zusammen in der Band war. Sag mal, und bei Girls Under Glass, korrigier mich, da bist du dann eingestiegen oder warst du da auch an der Gründung irgendwie Entstehung beteiligt? Erzähl mal.
Nee, an der Gründung bei Girls war ich nicht beteiligt. Es war so, dass es da gab damals eigentlich zwei düstere Bands aus Hamburg. Das waren Cancer Break und Girls Under Glass. Mhm. Und natürlich noch Die Erde, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt.
Und sag mir was, ja.
Ja, und noch, also schon noch ein paar, so, ne? Ich sag das jetzt aus meiner Sicht, aber und da gab's einen regen Austausch, weil wir hatten durch irgendeinen Zufall hatten wir gegenüberliegende Proberäume in einem Bunker. Mhm. Das war nicht geplant, das war einfach so. Ne? Und da unser damaliger Sänger bei Cancer dann irgendwann aus gesundheitlichen Gründen aussetzen musste, eine Weile, hat Volker, der Gitarrist von Girls, hat dann irgendwie gesagt, ach, er hätte Bock da zu singen. Und dann hat er bei uns gesungen, hat auch die erste EP als Sänger mit aufgenommen. Und dann fiel der Bassist von Girls fiel irgendwie aus. Und dann lag es einfach nahe, dass ich gefragt wurde, ob ich Lust hätte, Bass zu spielen. Also ist schon ein bisschen alles so Hamburger...
So Nachbarschaftshilfe quasi.
Nachbarschaftshilfe, eigentlich. Genau. Ja, im Prinzip so, genau.
Jürgen hat mal erzählt, quasi, den hat mich auch mal durchlöchert, als wir uns kennengelernt haben. Und es lief darauf hinaus, dass quasi alles seine wirklich wegweisenden Kontakte durchs Rauchen zustande kamen, weil er immer draußen stand und geraucht hat und da irgendwie immer jemand rumstand, der irgendwie völlig wichtig war, so im Nachhinein. Das ist total geil irgendwie. Da muss ich gerade dran denken irgendwie.
Ja. Mensch, nie habe ich mich so sehr darüber geärgert, nicht zu rauchen als jetzt. Also das wäre ja noch sehr viel mehr möglich gewesen.
Wahrscheinlich, das ist der Trick, Leute.
Und nur mit Rotwein haut's ja auch nicht hin. Ne?
Ah, okay.
Nee, den kannst du auch drinnen trinken. Bei den.
Eben, genau. Aber damals konntest du ja auch noch drinnen trinken.
Das stimmt.
Trinken, rauchen. Ne? Was ich übrigens, ich muss mal wirklich in die Bresche springen für die Leute, die gerne rauchen. Obwohl ich Nichtraucher bin, muss ich sagen, dass ich mich an diese Zeiten mit einer absoluten Nostalgie und einem Wohlgefühl zurückerinnere, als ich mit verrauchten Klamotten aus Clubs zurückgekommen bin.
Ja.
Das war für mich Rock'n'Roll irgendwie so. Heutzutage, weißt du, ist alles so, ja, nee, aber nicht mehr als 100 dB und keine Zigaretten, so, ne, bla bla bla. Und nee, du hast schon zu viel getrunken, du trinkst nichts mehr, bla bla bla. Das ist alles so so Weichei Rock'n'Roll, weißt du?
Heute riechen die Klamotten nach dem Konzert besser als vorher. Weil der Raum wahrscheinlich...
Genau, parfümiert ist, genau.
Parfümiert wird, ja.
Nee, ich rieche oft den Schweiß anderer Leute.
Ja. Das ist leider, das finde ich auch. Ich fand das früher irgendwie angenehmer, Zigarettenqualm in den Clubs zu haben, als jetzt riechst du, wie die Leute alle stinken nach. Naja, klar, ich meine, das ist ja auch logisch, wenn die da ein paar Stunden lang tanzen und schwitzen, dann riecht man einfach nicht mehr besonders toll. Mhm. Also die meisten, ich natürlich schon, aber alle anderen natürlich nicht. Und das ist schon
du bist eklig. Auch die Elfe des Gothic.
Ja, naja. Nee, aber irgendwie so, das war schon irgendwie früher, fand ich dann Rauchen doch noch irgendwie netter. Aber
So sind die Zeiten.
Ja, so ist es halt. Ja. Genau. Und dann ging das quasi, dann hat sich das so ein bisschen vermischt und dann ging das bei dir mit Girls on a Glass weiter sozusagen. Und oder wie? Und dann, ja.
Ja, genau. Also da bin ich dann eingestiegen. Quasi zur ersten Tour von Girls bin ich als Bassist eingestiegen. Vorher so vereinzelte Shows in Hamburg und Umgebung gemacht, wo ich auch oft Gast war, weil ich die Band einfach cool fand. Und das Material musste ich mir dann erarbeiten, in der Tat. Also hat mir Volker aber sehr viel geholfen. Aber das hat dann, wie gesagt, nach einem Jahr, ich schätze mal so 88 oder so, bin ich dann eingestiegen. Und seitdem dabei, die ganze Zeit.
Ja, krass. Kannst du dich, ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht, das war, muss kurz nach der Wende gewesen sein, da gab es ein Festival in Potsdam, wo auch Girls on a Glass gespielt haben. Und ich glaube, da war ich. Kannst du dich an sowas erinnern? Kann das sein? Irgendwie? Oder trügt die mich?
Boah, also Potsdam. War das im Lindenpark?
Das kann sein, ja. Ich wüsste ehrlich gesagt so richtig, weiß ich das auch nicht mehr. Ich habe das nur so ganz verschwommen in Erinnerung. Aber
also ich kann mich
nach Potsdam gefahren, weil das war der ersten Düster-Festivals, die ich irgendwie überhaupt gesehen habe. Wahrscheinlich war das im Lindenpark, ja.
Also Lindenpark kann ich mich eigentlich ganz gut sogar dran erinnern, weil da ist irgendein Typ auf die Bühne gelaufen und hat halt irgendwie versucht, die Keyboards umzureißen, weil er meinte, Rock'n'Roll macht man nur mit Gitarren oder so. Und dann, ich wollte dann eingreifen, aber wusste aber nicht, weil ich damals noch keinen Gitarrenständer hatte, wo ich meinen Bass reinstellen soll. Also ich habe die ganze Zeit wie so ein Idiot versucht, eine Stelle für meinen Bass zu finden, um die abzustellen. Aber dann war die Szene schon vorbei. Also ich wollte so heldenhaft auf den Typen springen und den von der Bühne werfen, aber so weit ist es gar nicht gekommen. Ja, der ist irgendwann von alleine gegangen oder so. Das weiß ich noch, das war Potsdam Lindenpark. Also das,
ja, nee, dann war es das nicht. Dann war das irgendwas anderes, glaube ich, weil da hätte ich mich dran erinnert, glaube ich.
Da gibt es noch eine grausame Erinnerung. Gibt es ein Waschhaus oder sowas?
Ja,
das gibt es auch in Potsdam. Ja.
Ich glaube, das ist es, oder? Da waren nicht so richtig viele Leute.
Ich wollte gerade sagen, kann es sein, dass es ungefähr 17 Leute waren im Publikum?
Genau, dann war ich da. Ich war einer von denen.
Ja, genau. Witzig, das ist ja echt cool. Weil da fuhr nämlich vorne, also ich stand so auf der Bühne und spielte so und da sagen wir mal so, es ist mir ja, es ist mir schon wichtig. Also wär toll, wenn es voll wäre. Aber man gibt natürlich auch alles, wenn nur wenig Leute da sind. Mhm. Aber es hat mich wahnsinnig irritiert, dass direkt vor der Bühne ein Rollifahrer, der hatte auch noch so eine Fahne an seinem Rollstuhl befestigt, dass der so Achten gefahren ist die ganze Zeit.
Ja.
So, also genau. Seine Art Tanzen.
Genau, krass.
Und das war, bei mir spielten sich da Filme ab im Kopf die ganze Zeit. Weil ich dachte so, das müsste jetzt eigentlich, also das glaubt mir eigentlich keiner so, ne? Ja, so spielst doch, hier so stimmt, spielst aber die Seele aus dem Leib. Das ist, genau. Ja, dann, das ist ja cool. Genau, dann war ich bei dem gesehen. Konzert.
Wie krass.
Das ist ja cool.
Der Hammer.
Herrlich. Nur noch 16 Leute, die ich nicht kenne.
Da sind bestimmt auch noch ein paar. Also ich war garantiert auch nicht alleine da. Also wahrscheinlich war das einfach mein Damen-Herr-Freundeskreis.
Kann sein. Ich danke euch.
Ja, du, ich würde noch mal ganz kurz, bevor wir es vergessen, die Nina hat noch gefragt, das meiste hast du jetzt schon so erzählt, aber gab es so Bands, die dich ganz wesentlich beeinflusst haben? Sticht da irgendeine heraus oder so?
Also rausstechen würde ich sagen, ganz am Anfang war es, weil ich ja irgendwann auf Gitarre war, mir zu kompliziert, ich habe dann irgendwann Bass gespielt und ich fand diesen Simon Gallup von Cure,
ja,
fand
ne, den kennen wir doch,
absolut
na klar,
großartig.
Der spielt zusammen mit Robert Smith übrigens. Ja.
Von dem habe ich auch schon gehört.
Ja, das ist so ein Running-Gag, den müssen wir in jedem Podcast erwähnen, deswegen hast du uns jetzt eine prima Vorlage dafür geliefert.
Wunderbar.
Ah, Simon Gallup, ah okay. Ja, der, weil er so cool aussah oder weil er so cool Bass spielen
nein,
kann?
Nein, ich fand den Bass Style fand ich total genial. Krass, also ja. Mhm. So, ich habe da und ich hatte dann immer gehofft, also ich habe dann bestimmt über 2-3 Jahre lang sämtliche Cure-Songs auf dem Bass gespielt. So, weil das sind ja auch nicht schwer, das sind ja relativ simpel.
Ja. Und mein den Schluss von Forrest.
Ja, genau.
Wer Cure kennt, weiß jetzt, warum wir alle lachen.
Genau. Und das war so, das war ja die Zeit, ich sag mal so, bis Pornography ungefähr, würde ich sagen. So, das hat mich ja total fasziniert.
Ja.
Oder auch die Faith, die Platte, das war großartig, ja, so geil, düster oder? Und auf schwer jeden Fall, ja. Und Hammer, echt so. Und die ganzen Bässe konnte ich spielen. Und mein Traum war immer, ohne dass ich irgendetwas dafür tun konnte, natürlich, dass mich Robert Smith anruft und sagt, Simon ist krank, kannst du Bass spielen? Weil ich hätte von heute auf morgen einspringen können.
Ich denke, wenn du rauchen würdest, hätte das bestimmt geklappt.
Ja, genau. Wahrscheinlich. Ja, das hätte Jürgen mir früher erzählt.
Und
du
sagst, Jürgen hätte
genau,
so eine
so haben sie Jürgen können. Gefragt und der hat abgelehnt. Ja,
genau. Jürgen hat gesagt, er spielt keinen Bass.
Und er kennt auch Kind, der es kann.
Er kennt Kind, ne? Genau. Das Einzige, was ich kann, sind die Cure-Songs.
Siehst du dich da, gibt es eigentlich so ein Hauptinstrument, wo du sagst, dass du jetzt sagst, du bist Basser oder du bist Keyboarder oder du bist Komponist, Produzent oder wie ist denn das bei dir? Kann man das so sagen?
Also ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in allen Instrumenten relativ schlecht. Also ich
ja, gut, das kennen wir auch. Also von unserer eigenen Band meine ich.
Ja. Also ich würde jetzt für Studiojobs würde mich keiner holen. Also das ist Quatsch. Also ne, ich
es
also
sei, ich kann es sei denn Bands jemand braucht eine Nummer 1 Single, dann
ja, dann vielleicht schon. Ja.
Dann vielleicht. Ja, aber selbst sowas entsteht bei mir wirklich eher aus dem Bauch und aus dem Gefühl heraus. So dass ich halt irgendwie rumprobiere. Ich ergänze mich zum Beispiel wunderbar mit Volker von Girls, ne? Weil ich weiß, wie alle Töne heißen. Volker weiß das nicht, aber Volker kann, wenn du ihm eine Melodie vorspielst, die spielt er dir eine halbe Stunde später, wenn du ihn nochmal erinnerst, du, ich habe da vorhin was gespielt, meine, ja klar, das war bing, 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 spielt er das nach. Also Volker hat das absolute Gehör, ne? Weiß cool. Aber nicht, wie die Töne heißen. Ne?
Das ist ja auch eigentlich unwichtig, oder? Ne?
Und dadurch sind wir aber eigentlich ganz gut eingespielt aufeinander. Und auch wenn wir Coverversionen machen, also ich sitze da manchmal einen halben Tag, um irgendwie den Basslauf rauszukriegen, so irgendwie. Und Volker hört sich dann den Song an und spielt sämtliche Instrumente, Bass, Gitarre, Keyboards, macht er alles. So innerhalb von 5 Minuten. So, ne?
Ja.
Und also ich sehe mich eher, sage ich mal, als kreativen Produzenten, würde ich sagen.
Okay.
Und Soundsammler, so Sample-Sammler und sowas. Sampler würde ich auch sagen.
Stimmt. Du nimmst ständig irgendwelche Sachen auf, ne?
Irgendwie. Ja, genau. Ich nehme permanent, ich nehme Fahrstühle auf, ich nehme
genau, Fahrstühle.
Autos
das fand
auf.
Ich sehr, sehr befremdlich.
Erzähl mal, das ist ja interessant. Erzähl mal. Wie kommen wir dazu und warum und überhaupt? Und
naja, ich habe also früher immer so ein Diktiergerät dabei gehabt und mittlerweile geht's ja mit jedem Handy oder mit den meisten jedenfalls. Es gibt Fahrstühle, die sagen dir an, Elevator going up. So, second floor, third floor, elevator going down. Doors opening und sowas, ne? Und das finde ich total klasse. So, das nehme ich halt auf. Oder wenn ich mal mit den Öffis fahre, mit U-Bahn oder S-Bahn oder so, da hast du wahnsinnig geile so Hintergrundgeräusche. Ja. Die sind echt super. Ne, so. Ich nehme eigentlich fast alles auf, was ich mir so unter die Finger kommt. Deswegen habe ich auch so ein großes Soundreservoir, was dann letztlich dann auch für Hörspiele zum
das
Beispiel
hilft dann natürlich enorm. Ja. Ja. Krass. Das ist ja abgefahren. Cool.
Ja. Wahnsinn.
Wie kam es dazu? Also einfach...
Das war einfach Bock drauf, so wie ich halt komische Sachen fotografiere oder so. Also ich habe ja so ein paar Alben mit komischen Sachen. Also
die gucken wir uns mal an das nächste Mal.
Also, genau, musst du auf meiner Seite mal gucken. Ich habe da so ein paar Alben. Also ich habe so Fahrstühle rund um die Welt, Klos rund um die Welt, Hydranten.
Cool,
da hey, das ist auch unser Thema. Ja, ja, genau.
Ach, machst du auch Bilder von Klos?
Nee, aber wir machen doch Klo-Videos. Aber da kannst du ja mal ein Klo-Video von uns, ganz professionell.
Ach, cool. Genau, vielleicht laden wir dich mal.
Vertonen.
Wir sehen uns ja bald auf der Zitadelle, weil der ja, liebe Axel ist ja auch der Tonmann von Project Pitchfork und bei der Zitadelle dann auch von uns, weil unser Tonmann ja bei Pitchfork auf der Bühne steht. Da können wir ja mal ein Klo-Video zusammen machen, meine Güte. Das ist ja Wahnsinn, da ergeben sich ja Möglichkeiten. Wahnsinn.
Ist ja der Hammer. Oder wir machen ein Fahrstuhlvideo, wenn es da einen Fahrstuhl gibt.
Na, ich glaube, natürlich ist das eher schwierig, oder?
Ja. Schwierig. Aber man könnte ja irgendwie einen Fahrstuhl zum Klo. Also gibt es sowas? Nee, eigentlich nicht.
Ja, ist wahrscheinlich so super Corona-unkonform.
Wahrscheinlich.
Ich bin durchgeimpft mittlerweile. Also ich zähle nicht mal mit den, bei den Treffen.
Genau. Du sag mal, die nächste Sache, da weiß ich gar nicht, ob ich es ansprechen darf, aber weil es doch, glaube ich, so viele so ein bisschen interessiert und der Jürgen hat es auch mal erwähnt, es gab da ja noch eine relativ bekannte Band mal, bei der du auch irgendwie so deine Fingerchen im Spiel hattest. Wollen wir darüber reden oder ist das doof? Oder?
Was meinst du denn jetzt?
Ich glaube, er meint Wolfsheim, oder?
Ja.
Meinst du Wolfsheim?
Ach so.
Ja, Wolfsheim.
Ja, erzähl mal, wie kam es da, wie kam der Kontakt, was hast du da gemacht? Erzähl doch mal.
Naja, also Markus damals auch zu der Zeit mit Canterbury und so. Ich habe Markus kennengelernt, also Markus war der Keyboarder von Wolfsheim, den habe ich kennengelernt über Thorsten Hammann, unseren Sänger bei Canterbury. Das waren dicke Kumpels. Mhm. Und der meinte irgendwann zu mir, ich hatte ja schon relativ früh mir so ein Vierspurgerät geholt, um Aufnahmen machen zu können, weil mein Synthesizer ja nur Monophon war. Und deswegen hatte ich ein Vierspurgerät. Und dann meinte Thorsten irgendwann zu mir, du sag mal hier, mein Kumpel Markus, der hat eine Band, die wollen mal Demos machen. Kannst du da nicht mal mit deinem Vierspurgerät kommen? Ja, dann haben wir Demos gemacht. Und das war irgendwie, glaube ich, das zweite Demo von Wolfsheim, wenn ich mich nicht täusche. Das erste hatte Thorsten Hammann selber gemacht. Mhm. Das zweite war dann von mir. Und das dritte, weiß ich gar nicht, entweder auch von mir oder woanders, keine Ahnung. Auf jeden Fall, so habe ich die Jungs kennengelernt. Und dann hat es sich einfach so ergeben, Canterbury war mehr Gitarren- und basslastig und nicht so viel Keyboard-Kram. Und ich selber war ja Fan so von Keyboard-Sachen und sowas. Und dann habe ich halt, öfter mal bin ich halt mit Songs auch angekommen. So, habe dann mit Markus zusammen Mucke gemacht. Mhm. Und ich weiß gar nicht genau, wann die sich gegründet hatten. Und das dauerte lange, glaube ich, bis zur ersten Single. Ich glaube, die haben 91 ihre erste Single rausgebracht. Da haben wir aber schon 3 Jahre zusammen Mucke gemacht und so.
Hm. Ah, noch völlig offen, was das mal werden wird und kein Name und genau. So wahrscheinlich, oder?
Naja,
ah.
Der Name war schon recht früh.
Ah, okay.
Also den Namen kannte ich schon früh. Also die ersten Demos hießen auch alle schon Wolfsheim. Und dann hatte ich dann irgendwann einen Song angebracht, der dann später Sparrows and the Nightingales wurde.
Ja.
Also da hat dann Peter natürlich den Text zugemacht und so, aber da ist die Mucke eigentlich, sagen wir mal so, 90% von mir.
Krass.
Ja, cool. Also ich wusste es schon, ich wusste nur nicht, wie offiziell das alles so ist, deswegen, ja, cool, ne? Eigentlich
ja,
krasses Ding, also hast ja voll den Szene-Hit da.
Ja, also es ist insofern eine etwas komplizierte Situation, weil damals, ich hatte null Ahnung von GEMA und null Ahnung, wie man mit Musik überhaupt Geld verdient und so weiter. Das war damals nie im Fokus. Ne? Ja. Also uns ging's eigentlich allen immer das nur darum, halt
mach irgendwie auch eine Bankerlehre, ja.
Mach deine Mucke, oder wir wollten unsere Mucke machen und es ging darum halt irgendwie, wäre doch geil, wenn wir mal live spielen könnten. Und ich fand die Vorstellung immer großartig, dass man einen Song macht mit diesem Leben. Es geht mehr um das Lebensgefühl, weißt du? Also dieses auch diese Gothic-Szene, die war auch nicht so verbiestert, so irgendwie so, die dann auch noch nicht so ganz so schubladenmäßig. Damals gab es hunderte von Bands, die alle unterschiedlich klangen. Ob das von Bauhaus war oder Eyeless in Gaza oder keine Ahnung, And Also the Trees, die klangen alle unterschiedlich. Ja. Aber es war alles eine Familie, sage ich mal. Und heutzutage hast du dann, keine Ahnung, Agro-Core, Agro-Tech, bla bla bla. Du hast für alles eine Schublade. So, mhm. Und das ist dann manchmal ein bisschen stressig. Und heutzutage, wenn du halt irgendwie eine Demo abgibst oder so, ja, nee, das passt aber da nicht rein und so. Das war früher alles ein bisschen offener, so irgendwie fand ich. Was wollte ich, jetzt habe ich auf den Faden verloren. Was wollte ich?
Ja, du hast erzählt, wie das losging mit Wolfsheim und dass du da mal eines Tages diesen Mega-Hit abgeliefert hast und so. Und so, jetzt muss ich mal ganz naiv rumfragen, wie kam es, dass du kein Mitglied einfach stumpf geworden bist?
Also die Frage wurde an mich herangetreten schon, ob ich halt aber ich hatte damals zwei Bands parallel, also Girls und Cancer Barrack.
Okay. Ja.
Und da wir mit Cancer Barrack relativ viel gespielt haben, habe ich mich dann für das kommerziell erfolgreichere Projekt entschieden.
Ja, gute Entscheidung, ja.
Nein, man muss ganz ehrlich sagen, es war damals auch so, dass Cancer Barrack natürlich, das waren letztlich so meine Kumpels, mit denen ich seit Jahren Mucke gemacht habe und so. Ja, und das war eigentlich keine Frage. Also natürlich könnte man
auch nicht hellsehen, ne? Also
ja, es ist ja auch nicht die Intention. Also natürlich ärgere ich mich jetzt im Nachhinein so ein kleines bisschen, aber wer weiß, wie das mit mir geworden
Euro.
Wäre. Warte mal, lass mal gucken.
Oder? War das nicht so ein Kassengeräusch?
Kannst du noch drei Bands nennen?
Nee, nur 99 Cent.
Nein. Müssen wir noch ein bisschen warten.
Nein, also wer weiß, wie es mit mir geworden wäre. Verstehst du? Also, weil eine der großen Qualitäten von Wolfsheim waren ja meiner Meinung nach die Kombination aus der ungewöhnlichen Stimme von Peter, die halt absolut ziemlich einmalig ist, sage ich mal.
Auf jeden Fall, ja.
Und diese sehr naive Art, Synthi-Mucke zu machen von Markus.
Ja.
So. Und wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich mit meinem vermeintlichen Erfahrungsschatz gesagt, nee, da muss jetzt eine Bridge hin und ein Refrain und Tätere. Und schon wäre das Ganze wahrscheinlich wieder irgendwie beliebig geworden. Also ich erfreue mich eher daran, dass ich halt ein paar Songs beitragen konnte. Und also ich sag mal, bei den ersten zwei, drei Platten habe ich halt relativ viel mitgeschrieben auch so, aber das war mir nie wichtig, ob das jetzt irgendwie, wie das irgendwie sich verkauft oder so.
Ja, aber man kann das ja auf jeden Fall jetzt mal auch erwähnen, dass du da deinen Einfluss hattest, ne?
Ich verheimliche das auch nicht. Aber ich laufe jetzt auch nicht rum und sage, ich habe da Songs geschrieben. Also. Obwohl,
ja. Deswegen machen wir das ja genau gerne,
oder?
Ja, nee, außerdem, ich meine, es ist ja trotzdem noch was aus dir geworden, ne?
Genau.
Also genau.
Daher.
Das hätte meine Mutter hätte das nie gedacht. Die sagte immer so, warum studierst du nicht Doktor?
Genau, Virologe.
Virologe, das wäre es gewesen, ja, genau. Hätte ich jetzt einen eigenen Podcast.
Hier mal was Aktuelles. Was gibt's gerade aktuell? Irgendwas, was du cool findest, musikalisch irgendwie? Eine Band oder so? Oder mehrere?
Also jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt bitte nicht lachen. Ich finde Billie Eilish gar nicht so schlecht.
Ah,
okay.
Klingt auch nicht schlecht.
Die haben wir hier schon ein paar Mal, hat die jemand erwähnt. Ich weiß aber nicht, in welchem Zusammenhang.
Aha,
okay. Aber, ja, krass, okay.
Ansonsten finde ich eigentlich das meiste, was ich so höre, was in den Charts ist, finde ich relativ langweilig und grausam. Und es ist ja immer wieder dasselbe. Und jetzt wird sogar hier No Angels werden wieder aufgekocht neu.
Habe ich mir letzte Woche schon drüber aufgeregt. Ja, furchtbar. Ja,
genau, zur Erklärung, wir besprechen immer, wenn wir Langeweile haben, die Charts. Also wir kennen uns da sehr gut aus.
Ah ja, okay. Ja, ich hab ein paar Mal das ja schon gehört. Hatte ich euch ja schon erzählt, dass meine Frau eigentlich eure Podcasts hört. Und ich musste die zwangsweise hören auf der Fahrt in den Urlaub. Ja. Wir sind an die Ostsee gefahren. Und ich fand das total unterhaltsam. Ich fand das echt witzig.
Ja, wir staunen auch, dass wir das irgendwie machen.
Grüßen wir an der Stelle auch mal deine Frau, wa?
Genau. Ja, Grüße.
Herzlichen Glückwunsch.
Wir müssen schon nach vorne gucken beim
das
Autofahren.
Das wenigstens eher einer Familie Geschmack hat.
Genau. Naja.
Aber irgendwas Szene-Relevantes oder so?
Szene-Relevantes. Also ich habe leider euer Album noch nicht gehört.
Ah, schön.
Peter hat mir davon vorgeschwärmt. Genau.
Okay, alles klar.
Ja, der hat euch in höchsten Tönen gelobt. Ansonsten
aus
der Szene.
Das ist ein cooler Typ.
Was mir noch gefällt ist, kennt ihr Minui Machine aus Frankreich?
Ja.
Ja.
Die finde ich sehr cool.
Da haben wir letztens schon drüber gesprochen oder gerätselt, wie das Soloprojekt von der Sängerin ausgesprochen wurde.
Weißt du's?
Ah, siehst du, dann wird es ja immer unerwähnt bleiben hier im Podcast. Ich muss sagen, bei Billie Eilish, mit der habe ich es auch mal probiert, da klingt für mich jeder Song irgendwie anders. Das ist für mich so schwierig irgendwie.
Wie jetzt ist es denn lieber, dass alle gleich klingen?
Ja.
Okay.
Also zumindest, dass es nicht immer sich wie ein anderes Genre anhört. Also vielleicht habe ich auch die falsche Platte oder den falschen Einstieg erwischt, aber das war mir so, so krass unterschiedlich immer. Also ich konnte nicht mal das Genre irgendwie. Aber vielleicht gebe ich dir nochmal eine Chance. Wenn du sagst, das ist cool, das ist ja schon mal.
Es ist ja nur ein subjektiver Geschmack, ist ja nur so ein Eindruck.
Ja, ist ja logisch, ja, aber trotzdem. So. Noch irgendwas, was wir vergessen haben, sich zu fragen, bevor wir das vergessen, worüber du gerne reden möchtest, vielleicht.
Oh Gott. Ich habe, glaube ich, relativ viel gesammelt, oder?
Ja, das ist ja Sinn und Zweck von so einem Gast. Das wäre ja sonst blöd. Stell dir mal vor, du hättest die ganze Zeit geschwiegen. Was ist das für ein langweiliger Podcast gewesen? Ja, dann hättest du aber Ärger mit deiner Frau gekriegt.
Ja, das stimmt. Nö, eigentlich, ich meine, ihr habt Fragen gestellt, an die ich niemals gedacht hätte. Also, so, und über was sie noch reden möchte, nö, eigentlich fällt mir jetzt so nichts ein.
Ey, pass mal auf. Ich habe gerade mal in unserem Dokument ein bisschen runtergescrollt. Hier gibt's eine Schnellrunde, die könnten wir vielleicht mal mit dem lieben Axel zusammen machen.
Ja, unbedingt Schnellrunde, genau. Ich wollte es auch gar nicht abwürgen.
Und zwar also, eine Schnellrunde.
Was heißt eine Schnellrunde?
Das heißt, dir werden zwei Sachen vorgestellt und du musst dich für eine entscheiden und vielleicht ein bisschen begründen, warum. Und das machen wir aber alle. Also alles wir klar. Beantworten.
Das habt ihr schon öfter gemacht, ne? Genau.
Genau. Und zwar gibt's ja eine musikalische von der Nina. Und zwar 80er gegen 90er, die Singles erster Platz des Jahres. Also das.
Oh ja, die ist cool, die habe ich schon mal gesehen. Ja.
Single Charts sozusagen, der 80er bis 90er.
Vielleicht tauschen wir einfach Axel gegen mich aus in diesem Spiel, weil der kennt wahrscheinlich die Songs.
du kurz mal zwischengefragt.
Die kennt man alle, Platz 1.
Ja, die kennt man
kurz
alle.
Kurz mal zwischengefragt. Ist das immer dieselbe Nina?
Meistens.
Ja, meistens.
Aber stimmt's?
Ich glaube, wir haben insgesamt zwei Ninen.
Ninen, denn?
Ninen.
Genau, wir gendern nämlich völlig korrekt, falls du es noch nicht gemerkt hast.
Ah, wunderbar.
Genau.
Ja, das ist auch wichtig heutzutage.
Weibliche, eindeutig weibliche Fans gegendert.
Genau. Ah, sehr schön. Nina, ja.
Aber das ist, ich bin da auch sehr, sehr dankbar, weil die Nina stellt immer wahnsinnig viele tolle Fragen und die bereichert unseren Podcast. Ich glaube, ohne Nina wäre der nur halb so cool.
Ja, insofern, ich grüße Nina
jeden Fall,
an dieser Stelle.
Ja, ja genau.
Ja, pass mal auf, dann würde ich sagen, machen wir mal die Reihenfolge so, dass Axel anfängt und dann, also zu antworten, dann André, dann ich und dann Jeans. Oder nee, dann Jeans und dann ich oder...
Nee, ich bin der Letzte, sonst komme ich durcheinander. Genau.
Also Axel fängt an. Also pass auf, 1980, Son of Jamaica von der Goombay Dance Band.
Son of Jamaica.
Genau, versus 1990, Verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim.
Oh, das ist schwierig. Aber eigentlich Matze finde ich ja großartig. Ich finde, das ist so ein Typ, der hat sich selber an seinen eigenen Haaren aus dem Schlamm wieder rausgeholt. Ja. Der ist mir sympathisch. Und ich glaube, Son of Jamaica ist viel mehr Schmalz als Verdammt, ich lieb dich. Also eindeutig Matthias Reim.
Okay. Oh mein Gott, ja, nicht schlecht. André.
Ich wollte was anderes sagen, aber da würdest du mich jetzt wie ein Trottel dastehen lassen, wenn ich jetzt Goombay Dance Band sage. Ich sage auch Reim.
Ach so, erzähl ich zu viel dazu, oder?
Nee, alles cool.
Perfekt.
Macht das nur genau richtig. Witz, ja.
Ich kann das leider nicht beantworten. Ich finde beide echt nicht gut.
Also ich muss auch Matthias Reim nehmen, aber wegen seiner coolen Version von Last Christmas natürlich.
Oh Gott, die kenne ich jetzt wiederum nicht.
Die ist wirklich sehr schön. Letzte Weihnacht heißt das natürlich.
Ja, genau, sehr krass.
Genau, musst du dir mal reinziehen.
Ach komm, ich nehme auch Matthias Reim, scheiß drauf. Ich nehme den für sein schönes Unboxing-Video.
Siehst du, genau, also eindeutig.
Hat ein super schönes. Cool. 1981 gegen 1991. 1981 Dance Little Bird von Electronicas gegen 1991 Wind of Change von den Scorpions.
Axel, ganz kurz, ich kenne den 81er Song, du musst mal kurz ansingen.
Nee,
ich kenne den nicht.
Ich kenne den auch nicht.
Echt? Komisch, oder?
Ich
kenne den auch
aber
nicht.
Aber er müsste eigentlich gewinnen, weil Wind of Change ist mit das Peinlichste, was aus deutschen Produktionen herausgekommen ist. Auch wenn Scorpions glauben, dass sie die Mauer haben fallen lassen.
Ja. Ich dachte, das war David Hasselhoff.
Das war David Hasselhoff.
Das ist ja eindeutig, also wirklich. Ja.
Den gönne ich es aber mehr.
Ja, auf jeden Fall.
Also, du hast noch gar nicht geantwortet, Axel. Also, ach so, stimmt, hast du 81, muss es sein. Ja, wirklich, genau.
Muss 81 sein. Es kann nicht schlechter sein als Wind of Change.
Ich wollte schon sagen, ich kenne den 81er-Song nicht, aber ich nehme den.
Sehr ja, gut.
Super. 82 gegen.
Du hast 92. doch gar nichts gesagt, wie das so, sind alle ja, einig, oder?
Ja,
stimmt.
Nee, ja, komm, ja, sind ich nehme auch ja, das andere, Gott. Was ich nicht kenne.
Ja, ich ja, auch. Genau. Sehr gut.
Ja, Entschuldigung. 1982 gegen 92. Made of. Wie heißt denn der jetzt? Made of Orlean von OMD? Ah,
ich würde so aussprechen, OMD. Oder? Ja.
Großartiger ja. Song.
Gegen It's My Life von Dr. Alban.
ganz, ganz klar OMD.
Natürlich.
Also, ja. Den kenne ich ja, so ja, den finde ich so ja auch großartig, genau. OMD. Ja. Super.
Ich kenne sogar den Paul ein kleines bisschen, Paul Humphries. Also ja. Super Typen.
So, ich dachte, schau du sagst den Song, ja. Hast du auch geschrieben.
Ja. Nee, das würde mich jetzt auch nicht wundern.
Nee,
ja.
nee
ich wollte, aber ich durfte nicht. Meine Anwälte ja. sind noch dran.
ja, also bin ich auf jeden Fall auch bei OMD, auf jeden Fall. Na logisch.
Also ich bin auch großer OMD-Fan, finde allerdings, dass die coolere Songs haben. Aber ich muss mal eine Lanze für Dr. Alban brechen. Der ist nämlich gar nicht so ein Heini, wie man so denkt. Der hat ja tatsächlich...
Als Zahnarzt ist er gut.
nee, der hat... Der stammt wohl wirklich aus dieser... Also wenn jetzt die Dokus nicht geschwindelt haben, die ich da so gesehen habe, wirklich aus so einer relativ undergroundischen Clubkultur und hat sich auch so mit seiner Herkunft und so ein bisschen beschäftigt.
Hört
und
so man jetzt in seinen Erfolgssongs nicht so... Das,
Nee. Aber trotzdem, ich glaube, der ist gar nicht so. Wir tun ihm, glaube ich, ein kleines bisschen Unrecht.
Ah, okay.
Ich glaube, wir finden nur seine Musik kacke.
Ja, das ist in Ordnung.
Gegen den Typen habe ich nicht.
Genau, den kennen wir ja nicht. Geht auch gleich schön weiter. 83, Moonlight Shadow von Mike Oldfield gegen 93, What is Love von Hathaway.
Alter. Oh, das ist schwierig. Weil dieses Moonlight Shadow.
Ja,
also ich genau. fand, ich muss sagen, Moonlight Shadow gehört zu den Songs, die mich an das Effektgerät Delay rangeführt haben. Mhm. Weil dieses Moonlight Shadow.
Ja. Siehst du wieder was nicht. Gelernt?
Der ist gut. Ja, nee, klasse. Also Moonlight Shadow, eigentlich, ich fand sogar die Stimme relativ sexy.
Naja, besser als Hathaway wahrscheinlich.
Moonlight Shadow, besser als das andere.
Ja. Also ich fand ja die Version von Juliane Werding besser damals.
Stimmt, ja, die gibt's auch.
Gibt's auch, ja.
Echt?
Irgendwer mit Nacht, der Schatten.
Ja, die Nacht wirft Schatten oder irgend sowas.
Schatten.
Oh Gott.
Ich fand Mike Oldfield auch cool, den Song.
Ja. Ja, ich glaube, ich fand den auch ganz, ganz nett damals, aber da war ich auch echt noch ganz klein. Auf jeden Fall Hathaway, What is Love, ganz furchtbar. Also insofern auf jeden Fall bei mir eher Mike Oldfield, ja.
Also What is Love ist wirklich übel. Ich finde bei Mike Oldfield und dem Song echt krass. Also als Kind empfindet man das komisch, dass da eine Frau singt, zu sehen ist und einfach knallhart der Typ, die mit keiner Silbe erwähnt.
Ja, das fand ich auch immer sehr merkwürdig. Ja.
Und seinen Namen rausfindet, also der scheint auf jeden Fall ein großes Ego zu haben.
Damals wurde noch nicht gegendert.
Nee, vor allen Dingen hat die also Sängerin aber wirklich
das ist ja
ein
wirklich so Hardcore.
Ja.
Ja. Egal, ich würde mich am liebsten raushalten.
Einfach wegen.
Bei Hathaway muss ich immer an Gin Tonic denken. Wisst ihr warum? Weil das war so die Zeit, wo ich heimlich das erste Mal zur Disco fahren durfte.
Ah.
Und da lief immer, wenn wir ankamen, What is Love von Hathaway und ich bin zur Bar und habe mir meinen ersten Gin Tonic geholt.
Wow.
Und habe dann auf die 30 Minuten Punk-Runde gewartet, wo ich Pogo tanzen spielen durfte. Okay, weiter bitte, Sven, bevor es noch peinlicher wird.
Okay, 84. Männer von Herbert Grönemeyer gegen 94 Without You von Mariah Carey.
Oh.
Oh. Das ist ganz schwierig. Also schon Mariah Carey ist für mich eigentlich ein No-Go.
Mhm. Ja, aber Grönemeyer auch. Also
ja, nee, also das ist ja, also ich finde Grönemeyer, ehrlich gesagt, ich finde ihn gar nicht so schlecht. Also er hat ein paar tolle Songs gemacht, finde ich. Also speziell nach dem Tod seiner Frau hat er irgendwie so diese Eisbärzeit da, ich weiß nicht so. Fand ich ein paar ganz tolle.
Oh, 7 Euro. Wir haben es gehört.
Warte mal, ganz kurz gucken.
Wie viel sind es?
Genau. Nee, wieder 99 Cent.
Ach Mensch. Aber kriegst du schon häufig da irgendwie Zuwendungen.
Ja, krass. Ja, ich kann das, ich weiß auch nicht, wie ich das leise stellen kann. Ich habe das.
Nee.
Wir wollen es schon noch hören.
Das iPad ist ja hier. Ja, das kommt über das iPad. Scheiße, na gut.
Nö, egal. Alles gut. Wir müssen ja wissen, wie reich du wirst.
Du wolltest gerade Grönemeyer abfeiern.
Ich möchte Grönemeyer ein bisschen verteidigen. Also zum einen halte ich Grönemeyer für eine relativ aufrechte Person.
Ja.
Der mit Rückgrat und aus meiner Sicht einer korrekten Einstellung der Welt, der Politik und der Menschheit gegenüber halt auftritt und das auch nach außen hin vertritt. Also ja, deswegen
der hat Control mit produziert. Bei mir.
Ja. Allerdings finde ich, Männer ist einer der bescheuersten Songs, die er gemacht hat. So, das kommt kurz nach der Currywurst, die er gemacht hat. Was ihr mit dem Song kennt. Stimmt. Kennt ihr das?
Currywurst? Ja. Aber schon wieder verdrängt.
Ja. Aber er hat später ein paar Songs gemacht, die ich echt gut finde. Zumindest von der Message. Das ist nicht meine Mucke, aber Grönemeyer, also ich würde Grönemeyer hier wählen, ja.
Also ich kann mich da nur Axel anschließen, weil Mariah Carey ist so unterirdisch, da wüsste ich gar nicht, wer da jetzt noch. Macht ihr mal lieber weiter, bevor ich mich hier verplaudere.
Nee, also ich bin dann im Zweifelsfall auch, also auf jeden Fall eher auf Herbert Grönemeyers Seite, wobei ich habe mal seinen Gitarristen kennengelernt irgendwie, und zwar lustigerweise beim Cure-Konzert in Berlin. das fand ich ganz, ganz spannend.
Wie lernt man den Gitarristen von Herbert Grönemeyer kennen?
Ich kannte seinerzeit mal jemanden, beziehungsweise das war auch unsere erste Bookerin von Solar Fake, die hat in der Agentur gearbeitet, die auch zum Beispiel Cure gebucht hat. Und da wurde ich quasi eingeladen zu dem Cure-Konzert, das fand ich total toll, und war da auf so einem kleinen Balkönchen. Und da war auch dieser Gitarrist von Herbert Grönemeyer, und mit dem habe ich dann...
Ah, der war auch eingeladen.
Ja, der war da auch eingeladen, und der fand das aber auch toll, weil er auch Cure irgendwie mochte und so. Und dann haben wir da nur eine Weile geredet, und der war super nett und super sympathisch und so. Und ich wusste die ganze Zeit nicht. Ich habe dann erst, als der weggegangen ist, habe ich dann meine Bekannte da gefragt, wer das denn nun eigentlich war. Und meinte sie, ja, das war der Gitarrist von Grönemeyer und so. Und ja, ach, okay. Und der war super nett und ganz toll. Und Grönemeyer fand ich, glaube ich, in Das Boot, in dem ursprünglichen Film, ganz lustig. Und auf jeden Fall, alles ist besser als Mariah Carey. Also auf jeden Fall.
Darf ich ganz kurz eine Anekdote noch einstreuen?
Bitte.
Ja, unbedingt.
Und zwar, weil du sagst, du wusstest gar nicht, wer das war und so weiter, ne?
Ja.
Der Grund, weshalb Jürgen Jansen irgendwann Sound bei uns gemacht hat, war, dass ursprünglich Rodney Orpheus von Cassandra Complex das gemacht hat.
Ja.
Und der hat uns Jürgen vermittelt.
Echt? Und,
ja. Und vor dem ersten Treffen mit Jürgen hatte Rodney gesagt, ja, er kann jetzt die nächsten 2 Wochen nicht, da ist er mit Grönemeyer auf Tournee. Jürgen war ja sein Keyboarder bei Cassandra Complex.
Ne? Ja.
Also
ja.
Rodney erzählte, Jürgen, mein Keyboarder, ist mit Herbert Grönemeyer auf Tournee und er kann euch erst ab dann und dann mischen. In meinem Kopf entstand die Vorstellung, dass der Keyboarder von Herbert Grönemeyer uns demnächst mischen wird. Und das hat sich erst nach 2-3 Monaten, nachdem wir auf Tour waren, habe ich rausgefunden, dass Jürgen gar nicht Keyboarder dort war, sondern Merchandise gemacht hat. Was jetzt nicht unbedingt, also das ist genauso wichtig für so eine Tour, aber es war doch ein anderer Stellenwert irgendwo für mich.
Ja. Aber für einen Tontechniker ist das auch geil, wenn der jetzt irgendwie, ich habe ja einen ganz fitten Mann, der macht Merch für Grönemeyer, geil, der macht Ton, ist auch geil eigentlich.
Das stimmt.
Aber auch aus Jürgen ist ja was geworden, wie ihr alle mal hören können, wenn er zu unseren Konzerten kommt.
Auf jeden Fall, ja.
Das ist geil, das ist eine geile Story.
Auf jeden Fall. Weiter geht's. 1985 sind wir schon.
Wow.
Oh Gott. Life is Life von Opus gegen 95 Conquest of Paradise von Vangelis.
Das ist ja.
Okay, das ist eindeutig. Ich finde das zwar sehr, 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 sehr schmalzig, aber das war ja auch die Filmmusik zu dem Film 1492.
Ach, da kann ich ja doch.
Also, ja, also das ist schon eine coole Mucke, also eindeutig, ja, Vangelis.
Ja.
So. Also es höre ich mir jetzt nicht privat an, aber immer wenn ich alle 15 Jahre mal den Film sehe, höre ich das.
Also der Song Life ist eins der schlimmsten Unbilden, die die Musikindustrie jemals hervorgebracht hat, finde ich.
Ja.
Da geht nur Vangelis.
Ja. Ja, ich finde Life is Life, finde ich persönlich absolut schrecklich.
Ja, wollte ich damit ausdrücken.
Also
auf jeden Fall.
Also nicht, dass ich, also hätte ich ihn geschrieben, fände ich ihn toll.
Ja.
Weil mich das wahrscheinlich...
Überraschung.
Weil ich dann wahrscheinlich jetzt nicht hier in meinem kleinen Keller sitzen würde, sondern auf meiner Poolinsel irgendwie vor mich im Pool treiben würde und diesen Podcast machen würde. Aber nee, also ich finde... Aber es ist live, ist live, Opus, um Gottes Willen. Ja. Und immer wenn ich das im Fußballstadion höre, denke ich so, oh Gott, bitte Leute, bitte, ich will nicht.
Ja, ja, Wahnsinn. Also ich bin auch auf jeden Fall dann eher bei Vangelis, definitiv.
Ja. Aber wisst ihr, was bei Live, an Live ist Live cool ist? Das ist der einzige Song, den, glaube ich, ich als Schlagzeuger anstimmen kann, den Leute erkennen.
Das stimmt allerdings, ja.
Das stimmt.
Deswegen muss ich Opus sagen, ist ja logisch. Und die sind aus Österreich und die sprechen da so cool.
Das stimmt allerdings, ja, das stimmt. Ja.
Ihr findet die österreichische Sprache cool?
Oh, toll,
liebe ich.
Ich
das
liebe
ist
das
herrlich,
auch.
Ja.
Boah.
Ja. Lieber weiter, lieber
die
weiter.
Immer, die klingen immer total locker und entspannt.
Ja, und sind die auch meistens.
Ist cool.
Sind die, ich kenne nur völlig entspannte Österreicher.
Echt?
Ich finde Österreicher super. Ja. Weiter geht's. 1986 sind wir schon. Wonderful World von Sam Cooke gegen 1996 Macarena von Los Del Rio.
Boah, das ist aber auch so ein bisschen so...
Ich kenne den 86er-Song gar nicht. Kann den mal jemand singen, bitte?
Was war das 86?
Furchtbar.
It's a wonderful world. Genau. Das ist diese... War das nicht die... das war irgendeine Werbung.
Das ist irgend so ein Remake von glaube ich, früher.
It's a wonderful... Das ist total schmalzig. Also mag ich nicht.
Ach, ist das hier von Dingenskirchen? Ist von dem Trompeter oder was? Ein Cover?
Nee, das war Louis Armstrong, meinst du? Das war,
der hat das doch auch gesungen, ne? Oder?
I'm Walking.
Ja, nee, das ist es nicht.
Ich glaube, wir blamieren uns gerade hier.
Aber,
das
ist
ja, egal.
Aber es ist ähnlich platt. Ja. Und ich kann leider nicht singen, deswegen kann ich es nicht vorsingen. Aber Wonderful World fand ich damals total schmalzig. Und Macarena finde ich aber auch... Also, okay, könnte ich mir nicht entscheiden. Punkt.
Okay. Sehr gut. Ja, kenne ich auch beide nicht, aber Macarena hört sich irgendwie wie ein ganz schlimmer... spanischer gute Laune Strandsong an, ich nehme den anderen.
Oh, Macarena.
Ja, genau. Der ist es. Ja, auch furchtbar.
Nee, da haben sie diesen komischen Tanz so erfunden. Ganz furchtbar. Oh. Ja, nee. Genau.
Schnell weg die Bilder.
Ich fand das ganz lustig, weil danach haben ständig irgendwelche Leute versucht, irgendwelche Tänze zu erfinden, weil es bei dem Song so gut geklappt hat. Und danach hat es nie wieder geklappt. Und dann hast du immer irgendwelche Idioten in irgendwelchen Musikvideos gesehen, wie sie versucht haben, irgendwelche blöden Tänze zu machen und den Leuten einzutrichtern. Und es hat nie wieder funktioniert. Das fand ich eigentlich, das war das einzig Nette an diesem Song, dass sich einfach danach so viele Leute so lächerlich gemacht haben, irgendwie. Das fand ich irgendwie ganz angenehm, irgendwie. Insofern bin ich eher bei Macarena, glaube ich.
Aber es ist ein perfektes Beispiel für die Gier der Plattenindustrie.
Ja, genau. Ja. Und, aber das ich fand es so als Außenstehender, fand ich es wirklich sehr, sehr amüsant, irgendwie.
Also ich muss auch die 86er nehmen, einfach wegen Contra Macarena, weil das wirklich, das ist ganz übel. Und, ja.
Okay, jetzt wird's richtig lustig. 87, You Want Love von Mixed Emotions gegen 97, die längste Single der Welt von Wolfgang Petri.
Oh, was? Also, ist das erste?
Ich glaube, ich war 1997 gar nicht auf der Welt, weil ich kenne das gar nicht. Ich habe das noch nie gehört. Und das
also die längste
Nummer
Single der Welt? Das sagt mir gar nichts.
Mir auch nicht.
Und das, was war das erste?
You Want Love von Mixed Emotions. Das sagt mir auch gar
also,
nichts.
Also Mixed Emotions kenne ich vom Namen her, aber You Want Love? Keine Ahnung.
Nee. Mixed Emotions war doch so ein Modern Talking Ding mit Raffi Deutscher, oder? Zusammen.
Ach, Mixed Emotions. Stimmt. Ja, mit Raffi Deutscher.
Ja. Da war ich glaube, Modern Talking irgendwie.
Ja, das klingt auch nach einem super Konzept eigentlich, ja. was man dringend machen müsste.
Also, tut mir leid, ich hab jetzt einen spontanen Schlaganfall. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Ich glaube, wir alle.
Ja.
Oh, komm, wollen wir die überspringen wir, oder?
Das kann man sich ja nicht entscheiden. Okay,
da kommt man ja vom Regen in die Traufe.
Genau, dann geht's weiter. 1988, Push It von Salt and Pepper gegen 98, Die Flut, Witt Heppner.
Naja, schon aus Kollegialität einfach die Flut.
Naja.
Fand ich auch einen großartigen Song.
Wobei,
Also muss ich sagen.
Ja, ja, muss ich auch sagen. Stimmt. Toller Song, tolles Video. Ja, wirklich wahnsinnig toller Song. Und wir haben den gespielt, und zwar mit Peter Heppner zusammen. Und das ist ja nun eigentlich das absolut Größte, cool, irgendwie. Ha. Cool. Und zwar schon zweimal. Ja, Wahnsinn.
Und alleine schon aus dem Grund, weil diese ganze Feuilleton-Szene wieder gesagt hat, ja, das ist ein rechter Song. Weißt du, die hören einfach nicht zu, haben keine Ahnung, um was es überhaupt geht, aber sehen halt ein Video, was irgendwie an Riefenstahl erinnert, und schon heißt es ja so ein Nazi-Song. Also ich fand den Song toll, ich fand auch den Text gut, und der Text ist wirklich gut.
Ja.
Und ich kann es, also ganz klar, so, jetzt komme ich mal wieder runter. Ganz klar, die Flut.
Du könntest mal bei unserem Ohrenbluten mitmachen. Das ist bestimmt lustig. Muss ich viel schneiden wahrscheinlich. Ja.
Schließe ich mich an auf jeden Fall. Definitiv.
Ja. Naja, ich auch. Jeans ist noch offen. Du nimmst wahrscheinlich jetzt aus Ich bin dagegen Salt and Pepper?
Nö. Kann ich ja jetzt nicht. Das kann ich ja jetzt echt nicht bringen. Aber ich finde den Song nicht so gut, glaube ich, wie ihr.
Ich finde den großartig.
Aber ich finde krass, dass der, wir reden ja von der Platz 1 des Jahres.
Ne? Ja, ja.
Das ist schon, genau. Also absolut Respekt und cool.
Ja, ja. Abgefahren. Auf jeden Fall. Na dann sind wir auch schon bei dem letzten Jahr angekommen, 1989, Das Omen von Mysterious Art gegen 99 Mambo Number 5 von Lou Bega.
Oh, Pest gegen Cholera, ey.
Ja.
Das Omen hatte zumindest so einen, sage ich mal, so einen leicht mystischen Touch. Also von mir aus dann Das Omen. So irgendwie. Es war also völlig albern, aber besser als Mambo Number 5.
Fast alles ist besser als Mambo Number 5. Ja, also das stimmt. Omen hat wenigstens einen coolen Namen.
Ja. Stimmt, ja. Ja, ja, ich glaube, ich fand das auch gar nicht so schlimm irgendwie. Also Mambo Number 5 fand ich auf jeden Fall deutlich schlimmer. Hundertprozentig.
Auf jeden Fall, wenn man sich das jetzt, ich habe das Dokument ja vor mir, die ganzen 90er Platz 1 anguckt, also da wiegt ja der Erfolg von Die Flut umso mehr, dass
ja,
da mal
oder da ist nur Scheiße,
90er Song irgendwie.
Die 90er waren nur Mist irgendwie offensichtlich. Da gab es nicht viel Gutes.
Ja, sehr merkwürdig.
Und selbst in den 80ern waren nicht viel Tolle dabei, also wenn man mal jetzt das so sieht. Schon klar.
Da darfst du aber auch nicht vergessen, die Charts sind ja auch das, was der Mainstream hört.
Ja, also, ja, ja,
stimmt
eben,
allerdings.
Eben.
Ja,
so. Ja, ja, ja. Vergesse ich ja nicht. gut, na Mensch, kick mal, super. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns ganz doll und verrückt bei Axel Ermes, dass er sich die Zeit genommen hat.
Ja, hat Spaß gemacht.
Mensch.
Hat Spaß gemacht.
Du sollst doch nicht lügen.
Sven hat mir gesagt, ich soll am Ende sagen, es hat Spaß gemacht.
Ja, genau. Okay, dann hast du ja alles richtig gemacht.
Aber er hat
gemacht.
Auch gesagt, dass du kein Geld dafür kriegst, oder?
Nein, ja, du weißt doch gar nicht, was ich ihm dafür geboten habe. Ich habe ihm auch 7 Euro geboten.
Gleich mal wieder das Kassengeräusch.
Ja. Dafür darf ich euch ja mischen bei der Zitadelle. Das ist
genau, siehst du?
Darfst du das schönes, kaltes
cool,
Bier
uns ja, Mensch.
Da trinken wir ein Bier drauf dann auf den Podcast.
Ja, das ist doch cool. Genau. Oder ein Rotwein.
Oder ein Rotwein.
Ja, genau. Ja, wenn du noch irgendwie
welchen mitbringst,
Agavendicksaft drin ist, trink mit.
Agavendicksaft alleine schmeckt nicht so. Also
deswegen verdünnen wir den ja immer mit Rotwein.
Also um ein schmalziges Ende zu machen, es war mir eine Freude, bei euch sein zu dürfen.
Oh,
und
herrlich.
Ja, hat Spaß gemacht.
Es hat sehr viel Spaß gemacht. Muss ich auch sagen.
Ja, vielen Dank, dass du das mitgemacht hast, diesen Quatsch.
Vielen Dank. Und wir sehen uns in der Zitadelle.
Berlin, ne?
Genau. Was ist das Datum?
21.8.
In Berlin. Genau.
Ja,
Wahnsinn.
Das weiß ich nicht.
Genau. Und da haben wir auch offiziell das Konzert angekündigt. Siehst du, da haben wir es wieder hingekriegt. Wir
genau.
Yeah.
Voll Profis.
Mit Project Pitchfork zusammen. Und Chemical Sweet Kid. Genau. Die spielen da auch. So, na dann. Nicht bis nächste Woche, bis übernächste Woche. Bis übernächste Woche. Nächste Woche sind wir nicht da.
Wir melden uns da.
Aber ihr schon in Friedrichshafen.
Von den Klos
ihr schon
wir
in Friedrichshafen.
Uns.
Genau, wir melden uns.
Tschüss.
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 Tschüss.